Talk-up-Hof, der Schilcher Podcast.
Talk-up-Hof, der Schilcher Podcast.
Ich bin Jasmin, hoste diesen Gesprächspodcast und lade mir regelmäßig interessante Persönlichkeiten in den eigenen Hofladen bei Jasmin Luis ein. In unserer mediterran anmutenden Gegend, ja, da gibt's viele tolle Menschen. Und wenn's euch mit mir und meinen Gästen gefällt, ja dann abonniert Talk Up Hof und erzählt auch allen anderen von diesem einzigartigen Podcast aus dem südsteirischen Schilcherland aus Eibiswald. Danke. Bussi.
Ich tue gerne mal lang herum, ich schalte jetzt einfach ein, weil wir sind ja schon mitten im, wie es immer ist, es kommt der Gast, die Gästin bei der Tür einer und es geht schon los, gell? Weil wir uns so taugen, dass jemand zu uns kommt her, weil wir natürlich auch in der Aufregung sind, was wird das Gespräch bringen, wer ist die Person, weil die meisten, die ich mir einlade, lade ich deswegen ein, weil ich das irgendwo was gesehen habe, was gehört habe, was gelesen habe von dieser Person und man denkt, oh, will ich näher kennenlernen.
Und so ist es heute schon. Der erste Eindruck haut schon mal hin.
Und jetzt ist es schon verraten, es ist eine Gästin für heute, gell? An alle, die zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ihr diese neue Folge vom Talk Up Hof, der Schilcher Podcast, anhört. Das macht mich sehr stolz und es macht mir große Freude, dass ihr dabei seid. Und heute mache ich mir es deswegen leicht, weil ich die Einleitung vorlese, weil ich habe mir den Text von dem Buchdeckel genommen und mag nur ein bisschen was davon vorlesen, nicht alles, von einem Buch, das meinem Gast gewidmet ist, beziehungsweise das über sie geschrieben wurde vom Kurt Strametz. Ihr Traum war immer Sport. Schon als Kind träumte sie davon, Sportlerin zu werden und an großen Wettkämpfen teilzunehmen. Zunächst kam aber alles anders. Entgegen allen ärztlichen Ratschlägen kämpft sie sich mit Disziplin und konsequentem Tun zurück. Sie ist bekannt für ihre Leidenschaft zu langen Schwimm- und Ausdauersportdistanzen. Sie ist Triathletin, Ice-Ironwoman, Medaillenholerin, sie ist eine Eiskönigin, sagt eine ganz gute Freundin von ihr. Und sie ist Kinderbetreuerin, Mutter. Und bei unserem Telefonat, um einen Termin eben auszumachen für den Podcast und für das Treffen heute, dachte ich mir, mei, die klingt so frisch, die sprudelt und die wirkt am Telefon schon frisch spritzig wie ein Glasl Schücherspritzer. Aber während ich das dann heute aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, das ist ein ziemlich flaches Kompliment. Und deswegen, meine lieben Zuhörerinnen, ich begrüße heute bei der Folge die atemberaubende Claudia Müller. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Und ich freue mich total. Also ich habe mich wirklich gefreut über deine Einladung. Ich habe gedacht, ja, das nehme ich an und ich erzähle immer gern was von mir und gebe ganz gern immer ein bisschen was weiter.
Voll schön. Und da bist du dann genau richtig heute da bei mir.
So viel.
Wir nehmen einen Schluck vom Wasser, das haben wir schon mal da. Aber ganz ehrlich, bei dem können wir nicht bleiben. Wir können gern Wasser trinken, ich weiß, das ist dein Element, gell? Mhm. Innen wie außen. Aber das heißt trotzdem der Schilcher Podcast da, gell? Mhm. Dürfen wir dich herzlich einladen, weil der Luis ist ja auch da.
Ich brauche ja einen Job, ich muss ja, was tun.
Dürfen wir dich einladen?
Ja, gerne. Gerne.
Luis, es ist soweit.
Ist in Ordnung.
Du weißt, was kommt?
Jawohl.
Baby, reiß den Schilcher auf.
Gibt es ja? Gläserin eingestellt.
Ein Glas.
Danke.
So, wie ist es gehört?
Ja. Und für alle, die jetzt sie so das erste Mal reinhören, vielleicht, das könnt ihr auch mit der Claudia zu tun haben, die heute da ist und die vielleicht das erste Mal diesen Podcast hören, weil sie das herumgesprochen hat, dass sie heute Gast ist und die sie fragen, mei, der Luis, wieso ist der Luis verdammt, nur den Wein einzuschenken und da zu sein? Ja, ihr solltet euch am besten die erste Folge anhören. Die erste Folge, mit der wir gestartet haben bei Talk Up Hof, der Schilcher Podcast, da ist erklärt und da hat es sich ergeben, warum der Luis derjenige ist mit der verantwortungsvollen Aufgabe, den Schilcherwein einzuschenken. Ich muss das ein bisschen anteasern immer wieder.
Ist schon klar.
Danke, Luis.
Bitte gern.
Okay, also wir haben jetzt in unserem Glas den aktuellen.
Den aktuellen?
Ja, ist der neue.
Dann, Prost. Danke, Prost.
Prost. Der aktuelle Chiller. Du, und das gefällt mir. Du bist die Erste, die das Glasl aufsteht am Tisch beim Trinken.
Immer.
Ist das
gern,
das
gern.
Du, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das habe ich das letzte Mal in der Obersteiermark gesehen, bei mir daheim.
Nein, gern ist gern. Also immer so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was ja.
Was sagst du?
Mild. Mhm. Ich meine, ich beschreibe das jetzt mit meinen Wörtern, gell? Mhm. Fruchtig.
Ja.
Einen leichten Abgang hat er.
Mhm.
Er geht leicht.
Mhm.
Ich spiele was gern, gell?
Großartig. Mhm.
Himbeer.
Ja, er ist bärig,
oh,
gell?
Oh, sehr gut. Mhm. Sehr gut. Klar, ja.
Meine, tue mir leid, ich habe erst heute Himbeeren gehabt in meinem Müsli, aber die haben wir so gerade.
Okay.
Und während du das Glasl bei dir so anhaltest zum Duften, passt perfekt zu deinen Brillen. Also mir sitzt gegenüber eine Frau, die total klasse ausschaut.
Ah, danke.
Strahlend blaue Augen, die umrahmt werden von einer knallig roten Brille, einen blonden Schopf hat sie, blonde kurze Haare, total lässig und ein grünes Leiberl. Du kommst daher wie der Frühling heute und auch total schöne blaue Ketten.
Ich muss immer greifen, was ich da habe. Und das ist eigentlich, ist das, ja, für mich ist es fast wie ein Handschmeichel, aber es ist von einer Musik-Tageswerkstätte gemacht worden. Mhm. Für mich. Und es ist ein Schwimmer oben. Blau. Und das greift sich irrsinnig gut an.
Mhm.
Und ich tue dann mal ein bisschen wechseln. Entweder habe ich so eine Triathlon-Kette oder die da. Aber jetzt ist mir danach gewesen, so, was würde ich da jetzt aufhören? Und das, ja, ich bin da ganz entspannt. Ich bin sonst kein. Kadusi oder irgendwie so, auch Mode, das muss bequem sein. Gell?
Ja.
Mhm. Ich kann mich schon schön anziehen, das geht schon auch, ist auch kein Problem, wenn es sein muss.
Du bist auch heute schön angezogen.
Ah, ist eher sportlich.
Du machst so richtig mit Tuner, mit Hausschuhen.
Ja, so mit Kleid, mit Kleidung. Ja, genau. Ja, kann ich auch. Geht auch.
Das ist ja das Schöne, wenn man wechseln kann, wenn man sich spüren kann, oder?
Ja, genau. Ja. Aber es ist schon für mich ein bisschen ein Stress, wenn ich muss, wenn ich mich schön anziehen muss. So richtig. Für diese Gala da zur Steirerin des Jahres, das war echt mein Hauptproblem, was ziehe ich an?
Du, wann war das?
Voriges Jahr im Mai, 2023.
Gratulation.
Ja, also das ehrt mich schon sehr. Sportlerin des Jahres 2023, also Steirerin des Jahres 2023. Das war schon was Besonderes, das muss ich wirklich sagen. Das war wirklich wie so ein Oscar.
Mhm.
Du wirst so vorgestellt im Film und... Und die einzelnen, also waren immer vier pro Kategorie und die Leute haben mich können über einen Monat voten.
Mhm.
Und wer halt die meisten Votes hat, der hat es dann gewonnen praktisch. Und das habe ich dort gewonnen, obwohl ich gedacht habe, das wird schon haarig. Aber letztendlich war es verdient, hätte ich gesagt. Also ich habe dann...
Das finde ich super, dass du das sagst.
Ja, ich habe Traum,
es war verdient. Aber dass man diesen eigenen Erfolg nicht so hinten anstellt oder sagt,
ja.
Oder dann so umeiert und mein ja, eh, mein, sondern dass du sagst, ja, das habe ich mir verdient.
Ja.
Aber da steckt dir was dahinter, gell?
Ja, es war zwar, es war ein junges Mädchen, eine Fahrerathletin.
Mhm.
Und da habe ich mir schon gedacht, meistens, ja, zieht ja sowas, muss man ganz ehrlich sein.
Mhm.
Das Leute oft dann eher sagen, ja, arm, besondere Bedürfnisse und kriegt jetzt den Vote. Und die hat mir dann aber schon sehr leid getan, weil sie es nicht gewonnen hat.
Mhm.
Ich hätte ja echt am liebsten den Preis gegeben, das war so eine Glaskugel, wirklich schön. Aber letztendlich habe ich mir gedacht, nein, ich habe es verdient und die Leute haben mich gewählt, also darf ich das auch annehmen und das habe ich dann auch angenommen und das ist schon was Besonderes gewesen. Und dann aufgerufen werden und vom Stadtrat Kurt Honsinner, der hat das dann, das war wirklich wie Oscar, der nimmt das Kuvert in die Hand, weiß es selber nicht und dann ruft er deinen Namen auf und dann der Jubel, also die Videos schön. Und so, es war schon
schön.
Ja, in dem Moment spürst du nichts, in dem Moment habe ich einfach keine Emotion, nichts, es war völlige Leere, das ist echt so, wie die Sportler oder wie so besondere Menschen das sagen, das musst du erst realisieren und dann war es das echt so, dann aufgerufen zu werden, da aussehen zu gehen und die Leute haben klatscht und es war echt, also das möchte ich nicht missen oder und das war schön.
Das ist wirklich was Besonderes, weil wenn du eben weil die Leute gewotet haben, ne?
Ja.
Und da hast du wahrscheinlich dann auch erst wahrgenommen, wie viel die am Schirm haben und wie weit das getragen wurde auch, wie sie das weitergesprochen hat und wie das herum erzählt worden ist, dass du da nominiert bist. Also das macht ja was mit einem, oder? Zu wissen, hey, da haben die Leute dir ihre Stimme gegeben. Das
genau.
Ist schon schön.
Ja, man muss natürlich schon Werbung machen, ist schon. Ja. So wie wenn man halt einen Politiker wählt oder wer immer. Aber die haben das ja dann trotzdem gemacht. Die müssen sich hinsetzen, müssen im PC, Handy oder wie immer einschalten, müssen die Seiten aufrufen, müssen meinen Namen anklicken, müssen was tun. Genau. Schreiben wir dann, haben wir dann geschrieben, ja, sie haben wieder gewotet, jeden Tag voten sie für mich, sie haben es nicht vergessen und. Denke ich mir, schau, die wollen das auch. Und dann letztendlich habe ich sie für uns alle gewonnen. Also ich mache das immer so, dass ich dann sage, eigentlich, okay, ich bin die Person, ich stehe dahinter, aber es ist für den Sport oder für das Tun habe ich es dann eigentlich für alle, die dann die mir einfach mögen und die ich mag.
Ach, das ist klasse. Wohl, und das, irgendwann muss der Zeitpunkt einfach auch sein, dass man genau diese Ehrungen und Wertschätzungen kriegt, auch in der Öffentlichkeit. Weil natürlich, ich habe es eingangs gesagt, du bist eine Medaillensammlerin. Das ist schon das eine, wenn man dann für diese Leistung, ja, für diese eine Leistung, für die man antritt, für die man sich anmeldet und für die man hintrainiert, dann für diese eine Leistung ausgezeichnet wird. Aber so wie die Steirerin im Vorjahr, das ist dein gesamtes, eigentlich auch dein Leben, oder? Was da ausgezeichnet worden ist. Hast du das so gespielt für dich?
Ja.
Oder hast du es auf ein paar spezielle Sachen festgemacht?
Nein, es ist eigentlich die Person, Claudia Müller. Die Person. Mhm. Und das bin ich. Ich meine, jetzt bist über 50, dann passiert dir das. Du bist ja kein Profi oder wie auch immer, aber im Endeffekt hast du so viel erreicht und hast so viel mitgenommen auf dem Weg. Und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass das mein Leben ist, dass ich auf dem Weg so viele Menschen kennengelernt habe. So wie ich jetzt euch kennenlerne.
Ja.
Wo ich sage, es ist, und das, für das zahlt es aus, etwas zu tun, weil es ist nichts umsonst.
Ja, voll, voll schön. Und wir haben es da am Tisch liegen, man wird es auch in den Fotos sehen, die der Luis von uns macht, während dem Podcast werden ja immer Fotos gemacht. Und du hast, was mich total gefreut, das Buch mitgenommen, das der Kurt Stramitz geschrieben hat. Das heißt, 5x Gold. Motivationsbuch am Beispiel Claudia Müller. Allein das ist ja schon, das geht ja oben wie Honig, oder? Wem wird schon ein Buch gewidmet für seinen Werdegang, für diese Leistung? Das bedeutet ja auch, oder das verratet jetzt schon, dass du spezielle Dinge geschafft hast. Und es steht ja auch bei dem Text zum Buch, dass du trotz ärztlicher Ratschläge einen ganz anderen Weg gegangen bist. Und da würde ich total gern einhaken, wo es war denn leicht? Weil du hast zu Beginn, wie wir und gleich vor dem Haus draußen noch gestanden sind, hast du gesagt, eigentlich darf ich die ganzen Sportarten oder diese sportlichen Aktivitäten, die ich mache, gar nicht machen, wegen meiner Hüften. Wo ist Hotzen bei der Hüften, da sag ich einmal.
Ja, es war eher in jungen Jahren, also wir waren eigentlich 5 Kinder, beziehungsweise 6, einen Pflegesohn haben wir noch gehabt. Und ich war immer sehr sportlich, also ich habe mich immer sehr gerne bewegt, also ich habe alles gemacht. Ich war die Dritte, ich hätte eigentlich so eine Bub werden und habe mich dann aber schon dementsprechend benommen auch wie ein Bursch und habe aber sehr viel gesportelt, habe mich gern bewegt und habe mich schon immer gern gemessen und habe aber dann eigentlich immer bei den Knien Schmerzen gehabt. Das hat sich immer so in jungen Jahren, immer Knieweh, immer irgendwie, und wenn es dann geheißen hat, du darfst dich nicht bewegen, war es eigentlich eine Strafe. Früher war es halt so, wenn du irgendwo Schmerzen gehabt hast, haben halt die Ärzte gesagt, ja, machst halt einmal 3 Wochen Pause. Das war ja eigentlich eine Strafe für mich. Und mit 15 bin ich dann, habe immer so ein bisschen Probleme mit den Hüften gekriegt. Das hat einfach nicht gepasst. Und dann, ja, ich bin in Graz Schule gegangen. Ich habe die Kindergartenpädagogik eingeschlagen. Und dann habe ich zu meiner Mutter mal gesagt, da passt was nicht. Und dann wurde eben ein Hüftröntgen gemacht. Und dann ist eigentlich festgestellt worden, dass ich eigentlich eine beidseitige Hüftdysplasie habe. Das ist eine Fehlstellung an beiden Hüften. Und dass das operiert gehört, weil sie das irgendwann einmal abnützt. Da war ich dann gerade, das war gerade im 86er Jahr, da bin ich gerade 16 gewesen.
Ach,
ja, was machst du jetzt? Und letztendlich ist das dann auf der Sturzheim gerichtet worden. Wir sind dann auf die Sturzheim rauf, weiß ich noch, und die haben mir das angeschaut und die haben gesagt, ja, das, wenn ich jetzt halt weitermache, das nützt sich ab, das Gelenk. Es ist fehlgestellt, es ist ein falscher Winkel. Heute gibt es, hat es das nicht mehr gegeben, damals 86, weil man den, da hat es dann den Hüftultraschall gegeben. Zu meiner Zeit, Baujahr 70, ich bin 70 geboren, hat es das nicht gegeben. An Ultraschall, da hat man es auch nicht erkannt. Und jetzt gibt es das kaum mehr, weil man sieht bei dem Ultraschall, Hüfte ist nicht richtig ausgereift oder wie auch immer. Mhm. Gell? Und dann bin ich halt operiert worden. 86 rechts, 87 links. Musste dann halt immer, das ist da wieder der ganze Kopf wird durchgeschnitten, das ist schön eingesetzt worden und mit einem Metall verbunden. Und ich bin halt 6 Monate mit 2 Krücken gegangen und 3 Monete mit einer. Also insgesamt 9 Monate mit Krücken. Da geht nichts mit Sport. Das war absolute Sportverfolgung. Damals hat man es auch noch nicht besser gewusst. Vielleicht wäre, wenn du das jetzt nochmal hast, hast du jetzt gleich Physiotherapie und. Mhm. Das habe ich ja alles nicht gehabt. Mhm. Und da war halt immer ja nicht bewegen und ja nichts tun. Und das ist halt dann aber das Berufliche ist dann, von der Schule habe ich müssen aufhören, weil ich nicht turnen habe dürfen. Die damalige Direktorin drinnen hat gesagt, ich muss aufhören, ich kann nicht eine Nachprüfung machen. Ich habe die nächste OP gehabt. Das war eigentlich so ein Tiefpunkt, muss man eigentlich auch sagen. Stehst du irgendwie als Dirndl, bist du...
Gerade in einer Zeit, die sowieso...
Ja, wo alle fortgehen und alles ist, super ist, krass und so. Ja, ich habe mich dann aber ehrlich gesagt von einem Arbeitsmarktkurs, AMS-Kurs bis zum anderen weiter gequält oder getan. Mhm. Es würde ja keinen einen Arbeitsplatz geben, weil jeder Angst hat, dass du nicht schwer heben kannst, nicht arbeiten kannst oder wie auch immer. Dass du lang Krankenstand bist und. Das war auch dann ein bisschen mühsam, bin aber dann irgendwann im Gastgewerbe gelandet. Gell? Weil du hast gearbeitet, du hast was verdient, du hast halt dann irgendwas wollte ich auch arbeiten und bin aber dann mit knapp 21 eh Mama geworden und dann ist der andere weggegangen. War aber eben sehr schlecht benannt mit meinen Hüften, weil keine Muskulatur, kein nix und irgendwie dann so, wenn du Mama bist, fängst du dann an, dich wieder zu bewegen, eben mit deinem Kind. Mhm. Und das Sport hat mich nie loslassen. Das hat mich einfach nicht loslassen.
Du, und mein Gastronomie ist jetzt auch nicht der leichteste Job, weil da ist auch lang zu stehen, man steht da. Das verbinden sie uns ja auch ein bisschen, da überschneiden sie ja unsere Biografien, weil ich auch Gastro-Erfahrung habe, einige Jahre lang. Und wir haben vorher schon mal festgestellt, das ist eine gute Menschenschule.
Ja.
Ja. Aber körperlich natürlich nicht ohne. Ja.
Nein, körperlich nicht ohne. Aber wie gesagt, ich habe da nebenbei dann schon wieder ein bisschen gesportelt und bin dann aber auch draufgekommen, halt, eigentlich, das ist so zweischneidig. Du gehst zum Arzt, du schockst, du zwickst da, der sagt wieder das oder das. Dann magst du das, was er sagt, oder du magst das nicht, oder du beschäftigst dich mit deinem Körper. Und ich hatte dann ein ganz tolles, einschneidiges Erlebnis. Ich habe in Steins gearbeitet, in einem Restaurant. Und ich habe schon ein bisschen gesportelt, also ich habe schon Sport wieder betrieben, mit Radlfahren und so mit meinem Sohn und auch ein bisschen Krafttraining habe ich angefangen, das war damals zu der Zeit. Und es war eine Frau, die war Gast in diesem Restaurant und die hat erkannt, dass es mir nicht gut gegangen ist. Und ich habe ein schlechtes Gangbild gehabt, also das war schon, ich bin sehr so hin und her, wie eine Ente.
Aha.
Ob Leute, die an der Hüfte operiert werden, die kennen wir. Die haben so einen watscheligen Gang. Nein, wir haben so einen watscheligen Gang. Eher so wackelig. Und ich hatte halt erkannt, dass es mir nicht so gut geht und ich habe jetzt so ein bisschen mein Leid geklagt. Ich weiß nicht, wer die Frau war. Und der hat dann auch gesagt zu mir, hören Sie auf Ihren Körper, der spricht mit Ihnen. Der sagt Ihnen ganz genau, was er braucht. Ich bin schon eine, die darüber nachdenkt, wenn mir Menschen was sagen.
Du warst aber gut reflektiert mit dem
Ja, Alter. Also das habe ich immer schon gehabt. Und das hat mich auch beschäftigt. Und ich habe dann Sport weitergemacht und bin dann aber wirklich Schritte zurückgegangen und habe wirklich mit Laufen angefangen. Aber nicht richtig laufen, wie man es heute so sieht, sondern wirklich einen Schritt vor den anderen gesetzt. Ganz locker laufen. Und das ist aber sicher, da ist es gegangen, weil ich immer gedacht habe, ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen, aber ich habe einfach... Und der Körper spricht. Und das ist das, warum ich so gern Sport mache. Weil diese Kommunikation mit dem Körper, und das ist das Sensationelle, unser Körper redet echt mit uns. Es ist wurscht, in was für einer Form. Wenn man offen ist und wenn man achtsam ist, kriegt man das. Dann kriegst du echt den Gedankengang. Und das ist einfach der Gedanke, wo du dir denkst, ma, hätte ich vielleicht gestern doch nicht sollen 3 Achtel Wein trinken oder wie auch immer. Aber das ist die Sprache des Körpers zu uns. Mhm. Und so war es halt bei mir im Sport. Und dann bin ich feinfühlig geworden. Dann habe ich viel Literatur gelesen, habe mich beschäftigt, habe viele Ärzte gefragt, habe auch Glück gehabt, in meinem Leben die richtigen Menschen zu treffen. Das sind auch im Buch drinnen. Darum mag ich das Lied Glück so gern, weil das ist tatsächlich so. Und das passt. Und eins ergibt das andere. Und irgendwann, ja, wirst reifer. Du bist Mama, du musst dich mit deinem Kind beschäftigen. Das sind immer Dinge, die kommen. Und ja, nicht aufhören und weiter tun. Und dann irgendwann habe ich dann halt 2008 habe ich dann richtig wieder mit Sport angefangen. Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, jetzt geht es dahin und das ist immer mehr geworden. Und ich habe nie aufgehört. Mhm. Und deswegen kann ich das.
Genau, weil dann auch dieses positive Gefühl kommt, dieses positive Ergebnis, zu merken, okay, die Veränderung bin ich.
Ja.
Ich kann was machen, dass es mir gut geht. Dann wird das so ein positiver Kreislauf, gell?
Unbedingt, ja. Und vor allem dieses Nein, wahrscheinlich, ich war ja als Kind ja auch schon immer ein Revoluzer. Nein, ein Nein akzeptiere ich nicht.
Aha.
Und das ist egal. Und wenn jemand auch gegenüber sagt, nein, das geht nicht, dann... Gott, ich denke, mein Gott, aber das akzeptiere ich nicht, weil die Grenzen setze ich immer dann, ehrlich gesagt, noch immer selber, ich selber. Und ich akzeptiere auch jetzt nicht ein Nein von meinem Körper, sondern dann schaue ich, was geht. Aber der Chef bin immer noch ich. Und das finde ich einfach so schön. Und das geht im Sport und das geht auch in allem. Ich glaube, das geht im ganzen Leben.
Ja.
Wenn man sich beschäftigt, wenn man weiß, warum man was machen will, dann kommt das echtes Wie von selbst. Das habe ich gelernt, beziehungsweise lernen dürfen. Mhm. Das sagt mir ja immer wieder, bitte Leute, beschäftigt euch mit euch selbst und nicht mit Nachbarn.
Ja.
Sondern wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, habe ich jetzt nur den ganzen Tag. Die Leute sehen es dann eh. Und das, was die Claudia schafft, sage ich immer, das schafft sie auch in einer anderen Form.
Mhm.
Weil wenn ich 24 Stunden schwimmen kann oder 24 Stunden Radl fahren kann, ihr müsst ja nicht 24 Stunden, aber ihr kennt es genauso, 2 Stunden.
Mhm.
Und meine Grenze ist halt weiter weg und die Grenze des anderen ist halt näher, aber haut auch im Endeffekt was down. Ich kann ja nur als positives Beispiel vorangehen. Ich kann nur sagen, hey, das geht, glaub an die. Oder nicht immer dieses Aber, es geht ja nicht. Ich sage immer, man muss es zuerst probieren und wenn ich es nicht probiert habe, dann weiß ich es nicht.
Ja. Und nur weil es noch keiner gemacht hat, heißt es noch lange nicht.
Das geht nicht. Geht, ja.
Du hast schon 2 Sachen jetzt angesprochen, in die Richtung, die gehen möchte. Einerseits so eben 24 Stunden schwimmen oder 48 Stunden lang Radfahren. Ja, puh. Und aber auch, dass du eine Revoluzerin bist und warst anscheinend schon als Kind. Das würde mich jetzt aber schon ein bisschen interessieren. Auch, du bist eine von 5 Kindern. Wie war das dann für euch daheim? Wie war es für deine Geschwister? Wie war es für deine Eltern? Du als Sandwich-Kind zwischendrin und die Revoluzerin, die sollten auch nah durchgehen lassen. Wie war das? Sind die Fetzen geflogen daheim?
Ja,
bist du ein gebürtiger Steins? Du kommst ja aus Steins.
Ja, also wir sind 1974, sind nur nach Stahlhof gezogen.
Ah.
Wir sind zuerst immer ein bisschen hin und her gezogen, von Salzburg bis Unterbremstetten und 1974 sind wir nach Stahlhof gekommen.
Okay. Also Salzburg ist so
der Salzburg war auch, ja. Geboren bin ich in Graz und dann sind wir in Salzburg, Unterbremstetten und dann sind wir nach Stahlhof gekommen. Also,
okay.
Und 1974, da waren gerade meine 2 Schwestern und eben der Pflegesohn, den wir gehabt haben, das war aber eigentlich der Halbbruder von meinem Vater.
Mhm.
Der ist ein 64er Baujahr und meine Oma, die war der Abstumm und da war eben der Viktor, so der Kassen, ich kann ja seinen Namen sagen, der hätte sonst müssen ins Heim und den hat meine Mutter, die war damals 17 Jahre, hat ihn dann eben als Pflegesohn aufgenommen. Mhm. Das war aber irgendwie mein Bruder, weil der ist ja schon auf der Welt, wie du bist, glaubst, das ist dein Bruder, aber eigentlich ist er mein Onkel, mein Richtiger.
Mhm.
Somit war ich ja dann eigentlich die 4. Aber die 3. leiblich von meinem Vater. Kindheit, ja, war schön, schwer, keine Ahnung, wie auch immer, ich muss dazu sagen, und dazu stehe ich auch, mein Vater war Alkoholiker, also er hat gern getrunken, aber er war jetzt nicht, es gab viel Streit um wenig Geld, also meine Eltern haben nicht viel Geld gehabt, mein Vater war Alleinverdiener, aber meine Mutter hat immer das Beste daraus gemacht. Wir haben als Kinder immer schon ein bisschen nebenbei gearbeitet, also was du so ein bisschen was verdient hast oder wie auch immer. Also. Aber grundsätzlich war es eine schöne Kindheit und ja, ich wollte, vielleicht ist das aber auch das Spannende, dass ich sage, das möchte ich nicht. Ich habe gesehen, was passiert, wenn Menschen trinken und das möchte ich nicht. Vielleicht habe ich deshalb einen anderen Weg eingeschlagen. Ich weiß es nicht. Ich habe aber erkennen, mein Vater ist dann ein paar Mal schwer krank gewesen und er hat aber immer, also er hat offene DPC gehabt, er hat dann einen Krebs gehabt, aber er hat immer lang gelebt mit den Sachen.
Mhm.
Aber ich erkenne mich oft so in seinen Gedankengängen drinnen, dass ich denke, das muss ich von ihm haben, so die Einstellung, keine Medikamente oder wie auch immer oder so. Mhm. Ich habe mich schon immer oft mit ihm angelegt, eben weil er getrunken hat, aber ich bin ihm überhaupt nicht böse oder so. Das, Das hat sie auch nicht besser gewusst. Also ich bin eben keinster Weise böse, dass das so war. Das war eben einfach so und ich bin halt in der Zeit geboren.
Und es hat Gründe gegeben dafür, wahrscheinlich auch, ne? Aus der Biografie der Eltern wieder, ne?
Genau. Und wenn man das dann so, wenn man sich schon ein bisschen beschäftigt mit dem und wenn man hinschaut, warum ist getrunken worden, oder damals war das eben so, noch so, dass halt die Männer mehr getrunken haben und die Frauen zu Hause waren. Und das war halt klasse. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Mama daheim war. Wenn ich von der Schule heimgekommen bin, gab es was zum Essen. Und es gab immer was zum Essen und immer Hausmannskost und gutes Essen.
Ja,
also wir haben nicht müssen verhungern oder wie auch immer. Mhm. Meine Mutter hat immer das Beste draus gemacht. Ja.
Und jetzt darf ich die Frage, also der Vater ist verstorben?
Ja.
Ja. Die Mama war vor einigen Jahren schon 90. Lebt die Mama noch?
Nein, meine Mutter ist 51er Baujahr, die wird heuer 73.
Also 73, wo hast du mich noch gelesen? Oder gibt es da irgendein...
Oh, das ist eine Urli.
Die Urli!
Das ist, ja, das ist,
mein, du musst
das
jetzt ist, sagen. Mein Gott, die Mama, nein!
Nein, das, wow, das ist
die
eine
Mama
Urli.
Die Mama ist eine Quietschfidele, gerade einmal 70-Jährige.
Ja, ihr könnt ein bisschen fideler sein.
Ja.
Aber nein, die Urli, das ist von einer guten Freundin von mir, die auch wiederum über den Sport kennengelernt haben, ihr Oma, und das wurde auch meine Urli.
Mein Gott.
Und das ist so, die hat auch mein Buch gelesen und wie ich wissen wollte, ob sie, was ihr am meisten gefallen hat, hat sie gesagt, und das hat sie mit 90 gelesen und hat gesagt, so blöd bin ich nicht, dass ich am Glocken aufgefahren. Dann habe ich gewusst, sie hat das Buch gelesen. Das war so die Urli. Und das taugt mir eben so Menschen, weil die war auch noch so gut benannt. Gell? Die haben sie nicht unterkriegen lassen. Die sind gegangen und die sind mit dem Rollator gegangen und die sind auf und ab und die sind ihre Schritte gegangen und. Die haben gelesen, die haben einfach, und das zeigt mir, nicht aufhören. Nicht jetzt, weil ich 60 bin oder weil ich jetzt 65 bin, okay, jetzt bin ich alt, jetzt will ich die Füße und die Hände wegstrecken, jetzt brauche ich nichts mehr tun.
Nein.
Das ist es nicht.
Nein, genau.
Nein.
Wir sehen das auch jeden Tag, der Luis und ich, bei den Eltern, bei den Schwiegereltern eben auch. Heute waren wir erst wieder im Weingarten, der Schwiegervater wird jetzt im Juni 88 Jahre,
ja.
Die Schwiegermami ist 87 Jahre. Also, und ich habe heute so während den Arbeiten habe ich mir auch nachgedacht, weil ich habe dann im Weingarten ein bisschen weiter da, der Schwiegervater ist dann zur Apfelplantage gegangen, hat dort den Zaun repariert, der gerade neu gemacht wird, auch, wo ich mir dann bei mir so gedacht habe, alter Fuchs, es war so heiß nämlich auch, gell? Und dachte, bist du narrisch, also der Schwiegervati ist konditionell besser benannt wie ich, erschauend für mich, und ich dachte, das ist so, also es ist wirklich Vorbild und für mich ganz irre, natürlich hat es immer auch mit einer Genetik zu tun und was du gewohnt bist auch in deinem Leben und so, gell? Das ist mir schon auch klar, und dass man auch hitzebeständiger wird als Mensch, wo man das sein Leben lang gewöhnt ist und so.
Indem, dass man das ganze Jahr
Ja.
die Zeiten auf sich zukommen lassen.
Ja.
Indem, dass man mal geholt hat. Zu mir sagen immer, ich finde es total spannend, wenn ich mit älteren Leuten tun, die dann sagen, ma, das darf ich nicht aushalten, es ist so kalt und so. Und dann sage ich, ihr habt mehr gehalten gelitten wie ich. Dann schauen sie mir oft so an, sage ich, denk einmal zurück, wie du 3, 4, 5, 6 Jahre warst. Ich weiß ja, dann kann ich mir das Baujahr ungefähr vorrechnen, die sind 1940, 1945, da hat es ja keiner warm gehabt. Dann sagen sie, stimmt.
Ja.
Und dann kommen sie schon so. Die haben ja auch das gehabt. Und du kommst ja dann viel besser mit dem zurecht.
Total. Oder Kilometer lang in eine Schule gehen. Oder der Fliegerfahrt erzählt ja auch, dass er mit dem Radl nach Steins gefahren ist. Weil er dort dann irgendeinen Baumwärterkurs oder irgendwas gemacht hat. Und das waren noch keine E-Bikes damals. Ne?
Genau.
Geschweige denn Gangschaltung. Das ist schon ein Wahnsinn. Aber man tickt wahrscheinlich so als Mensch, dass man sein Leben verlebt, man lebt dahin und manches blendet man aus der Vergangenheit wahrscheinlich auch aus, ja, weil man dann entweder im Jetzt ist oder bei anderen Sachen das wieder überdeckt haben, dass man sich an manches so wie, es war ja eh so kalt früher, dass man das gar nicht mehr so am Schirm hat, gell?
Dass man das, ja genau, dass man das vergisst, man wird ein bisschen bequem, das ist so lässig und so, und es wird dann schon von außen schon suggeriert, jetzt bist du alt, jetzt brauchst du nichts mehr tun und tu nur warten, wenn du über 50 bist, dann tut da alles weh. Und diese Sätze, das sind schon fast Glaubenssätze, glaube ich.
Ja, aber die kann man echt über Bord werfen, gell?
Ja, genau, und die kann man echt über Bord werfen. Und ich finde das aber so spannend, weil ich es ja kann. Jetzt haben wir so einen wunderbaren Körper, der ja besser ist wie jede Maschine. Und darum sage ich, darum mache ich das so gern, weil die Leute wissen ja gar nicht, was für Potenzial das sie eigentlich haben. Egal. Jeder. Du musst halt ein bisschen Glück haben. Natürlich. Ja. Familie, wer fördert mich? Was kann ich daraus machen? Wo komme ich hin? Wen lerne ich kennen? Wer ist mein Mann? Oder wie auch immer. Aber grundsätzlich haben wir alle so ein Potenzial. Und ich möchte es nutzen. Für das bin ich auf der Welt. Der Herrgott hat mir das mein Leben nicht gegeben, damit es oberlanzelt.
Zum Luftverbrauchen.
Ja, nein, das kann es nicht sein.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Talk ab Hof, der Schilcher Podcast.
Ich habe in der Recherche einfach also ein paar Begriffe aufgeschnappt und Bewerbe, die mir so untergekommen sind, wo ich die erzähle einfach dazu auch. Open Water Bewerbe, Schwimmmarathons, X-Waters, das war glaube ich im Wörthersee, über lange, lange Distanzen. Es gibt die Winterschwimm-WM, wo es auch Medaillenregen für die gegeben hat. So, komm, fang an.
Klein habe ich angefangen, also 2008 habe ich mich so wieder sportlich betätigt, habe ganz klein angefangen, habe von den Kreisdorfer Wurzelhupfern den damaligen Obmann gebeten, dass er mich ein bisschen trainiert.
Und wo sind die? Wie, sag nochmal?
Kreisdorfer Wurzelhupfer, das ist unser Verein, der Sitz ist in Kreisdorf. Und Wurzelhupfer deshalb, weil wir dort immer gelaufen sind und über die Wurzeln müssen drüber hupfen.
Mein Gott.
Wurzelhupfer, also den Verein gibt es noch.
Das ehrlich? Ist,
ja, genau. Nennen uns Kreisdorfer Wurzelhupfer. Und bin dazu gestoßen, habe mich dann im Beschäftigen angefangen mit Schwimmen, Radfahren und Laufen. Habe dann meinen ersten Triathlon gemacht und nach meinem ersten Triathlon, das war Sprint-Triathlon mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen, war ich so fertig, dass ich zu meinem Trainer gesagt habe, nachdem dass er gesagt hat, in 14 Tagen gibt es noch einen, habe ich gesagt zu ihm, ob er deppert ist, ich mache nichts mehr. Das war mein Satz.
Okay. Wie, du, wann war das? Wie alt warst du
da? Da war ich 38. Und mein Mann, den habe ich im Jahr 2000 ja kennengelernt.
Der Günther.
Okay. Der hat nur gelacht, weil der kennt mich schon. Und 14 Tage später habe ich tatsächlich den Triathlon gemacht und das war Gaudi. Aber dann habe ich ein bisschen Lunte gerochen. Gell? Und das habe ich, ich habe dann super trainiert, Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und das war beim Trainer damals war super, weil mich der schon schön langsam hingeführt hat. Gell? Ich habe mich halt ein bisschen beschäftigt und ich bin dann halt so vom Sprint-Triathlon schon langsam zu den Schwimmbewerben gekommen und bis 2012 habe ich dann meinen ersten Ironman gemacht in Klagenfurt. Da reden wir dann von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Laufen, 42 Kilometer. Das war aber dann nur für mich so ein Finish. Das war einfach so, das muss ich mal finishen, das habe ich mir mal angeschaut. Und dann gab man ja mal es Gott nach so einem Bewerb. Man ist so voller Adrenalin und das finde ich so geil. Adrenalin
wie Droge, gell?
Ist super.
Ja.
Da schaffst du alles. Und dann habe ich mich aber wieder gesammelt und dann habe ich wieder ein bisschen ein paar Klein angefangen, was gibt so Neues. Und es kommen ja so die Bewerbe so dann. Und nachdem, dass ich relativ gut geschwommen bin, dass das gut gegangen ist, dass ich das wirklich gut kennen habe, obwohl ich nie beim Schwimmverein war, das konnten sich ja meine Eltern damals nicht leisten. Es wäre angedacht gewesen, ich war als Jugendliche schwimmenmäßig schon sehr gut, weil ich mir das alles selber beigebracht habe, aber es hat keiner nach Graz fahren können, zu einem Schwimmverein, das war nicht möglich.
Hat es nur dort gegeben, ne?
Ja, es hat damals ja nur in Graz gegeben. Ja, und dann habe ich halt so Step by Step und dann kamen so die Bewerbe und dann habe ich eben mal Open Water schwimmen. Da gibt es in den unterschiedlichsten Seen die verschiedensten Distanzen von eben 1 Kilometer bis 5 Kilometer und 10 Kilometer. Da machst du halt das dann so, wie es sich halt ergibt. Und grundsätzlich die großen Bewerbe sind dann, ich habe dann 2014 noch wieder nochmal einen Ironman gemacht. Den bin ich dann schon auf Zeit gegangen. Da wollte ich dann schon ein bisschen schneller sein, mal schauen, was geht. Wobei ich immer so beim Laufen, ich mag mich nicht quälen. Das klingt jetzt zwar blöd, ich kann es lang, aber da quäle ich mich ja nicht, wenn ich langsam bin. Wenn ich da so ganz moderat dahinlaufe, das ist für mich keine Qual. Außer ich muss schnell laufen, so wie die meisten, die sind halt alle im hohpulsigen Bereich, die laufen schnell und das tut weh. So, da spricht man dann von dem weh. Und ich bin halt meistens beim Laufen, wenn ich mir denke, okay, ich habe jetzt keinen Defekt gehabt, jetzt brauche ich laufen, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später ins Ziel komme, ist mehr oder weniger wurscht. Ich habe mein Ziel erreicht, ich habe finished. Und das habe ich immer so gemacht. Bin dann auch so, Zeiten gab es schon auch, dann, ich habe dann einen neuen Trainer genommen, den habe ich heute noch, den Philipp Reiner. Also der ist auch sehr menschlich und das passt, der kennt mich auch, wie ich bin. Und dann so 2015 bin ich dann so in diese Ultraszene gestoßen. Das fing so mit 24 Stunden Schwimmen an, 24 Stunden Radfahren. Also das erste war wirklich eine 24 Stunden Radfahren. Schauen wir mal, was passiert. Ist gut gegangen. Und ja, motiviert habe ich mich immer schon gut eigentlich, weil ich mir gedacht habe, wenn ich heute in der Früh aufstehe, arbeiten gehe, heimgehe, am Abend mich fertig mache für Food gehen und dann noch die Nacht durchmache, habe ich auch 24 Stunden. Das ist ja eigentlich logisch.
Ja.
Somit war das nie so die Tragik. Und diese Form, dass das 24 Stunden Schwimmen so gut klappt, hätte ich nie gedacht. Also, wenn es einer gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht drauf gewettert. Mhm. Ich habe da 2015, 16, 17, 18 und 19 immer das in Bad Radkersburg gemacht und bin von 59 Kilometer im ersten Jahr bis auf 74,6 im letzten Jahr. Aber das ist dann schon taktisch gewesen und eben auch natürlich gutes Schwimmen und das, aber halt gutes Team brauchst du auch dahinter. Und das ist eben mein Mann, der kennt mich in- und auswendig. Und eben auch die 24 Stunden Radbewerbe, da ein Team zusammenzustellen, dass du das machst. Mein Mann ist immer der Teamchef und so ist es halt immer. Ich mache das ganz gern mit Menschen, die immer so an meiner Seite sind, gell? Weil das ist ja auch ein Erlebnis, dass du das mit jemandem machst, den du gern magst.
Das macht ja auch, stärkt ja mental auch.
Ne? So ist es.
Das, ja.
Nicht jetzt jemanden nehmen, der selber ein Wettbewerber ist, der dich so pusht und der das vielleicht dann übersieht, das Menschliche, das Zwischenmenschliche, was da noch passiert. Gell? Aber das ist ganz wichtig, dass man dir die Regeln ganz klar festlegt, wie man in die 24 Stunden agiert. Weil da kann es schon mal sein, dass jemand was Böses auch sagt, der das aber nicht böse meint, gell? Ja. Nur weil er die pushen will. Gell?
Da möchte ich ganz kurz nur einhaken. Ich habe vor 14 Tagen mir einen Film angeschaut. Niad heißt der. Ja? Kennst du den?
Ja.
Judy Foster spielt mit. Und Annette Bening, genau. Mhm. Also, Annette Bening, Entschuldigung. Diese Langstreckenschwimmerin. Und das da geht, die mit 60 dann wieder.
Viel Spaß hat sie braucht.
Ja, irre. Ja. Also ein unglaublicher Film. Ich habe so viel gerät dabei dann auch, weil der so unglaublich ist, muss man sich anschauen. Ja, es gibt ihn auf Netflix. Niad heißt er. Und der ist so bemerkenswert. Und was mich dort schon fasziniert hat, war eben diese Techniken, mentale Techniken, aber auch körperliche Techniken, Atemtechnik. Ich möchte von dir wissen, wie machst du das bei 24 Stunden, wenn du schwimmst? Hast du eine Zähltechnik? Magst du was Bestimmtes? An was magst du das fest, dass du dran bleibst, dass du in deinem Rhythmus bleibst? Was magst du speziell?
Also wenn du 24 Stunden magst, oder sprich überhaupt in die Langstrecke geht, darfst du nicht in den Ganzen denken. Du darfst nicht in 24 Stunden denken. Du musst dir das zerteilen. Und ich habe beim 24-Stunden-Schwimmen speziell in einer halben Stunde gedacht. 25 Minuten bzw. 30 Minuten, weil da habe ich immer Verpflegung aufgenommen.
Und daran denken bedeutet das dann auch vom Tempo her?
Du musst schauen, dass der Tempo findet, dass du lang, so lang wie möglich aushalten kannst. Und ich bin scheinbar da, vielleicht habe ich da einen Vorteil, also man muss sich das ja vorstellen, ich habe mit 59 Kilometer angefangen, das war mal so ein erstes Abchecken. Das zweite Jahr probierst du deinen Rekord natürlich, du musst Titel verteidigen und du probierst dir diese 59, dann kommt schon, dass du sagst, das geht vielleicht ein bisschen mehr. Im zweiten Jahr waren es dann 64 Kilometer. Im dritten Jahr waren es dann, da ist dann Kassen, war dann schon sehr medienpräsent, das Triple zu gewinnen und dann ja, vielleicht schafft sie den 70er oder nicht, dann waren es aber 69,7. Kilometer. Dort habe ich dann festgestellt, für mich, eigentlich ist das ja nur eine Zahl. Da habe ich dann das Triple gewonnen. Das vierte Jahr, da wollte ich eigentlich nicht mehr antreten. Da ging es dann darum, dass ich gesagt habe, okay, einmal mache ich es noch. Aber dann habe ich 72 Kilometer. Und das fünfte Jahr war es dann, dass ich gesagt habe, das ist das letzte Mal. Aber schau mal, was geht. Und da habe ich wirklich alles ausgereizt. Da habe ich dann mich wirklich gewusst, ich steige nicht aus dem Wasser. Essen, trinken, so schnell wie möglich, pro halbe Stunde ungefähr, dass ich so Flaschen gerichtet gehabt, wo ich dann gewusst habe, wenn ich da die Hälfte overtrinke von dem, dann habe ich genau die Kalorien ungefähr, die ich brauche. Also es erfordert schon ein Wissen, auch, dass du brauchst, was schaffst du essen, trinken mäßig, vor allem im Wasser. Du bist ja immer im Flachen. Also es ist sicher 24 Stunden Schwimmen, das härteste ist 24 Stunden Radfahren. Du bist immer im Wasser, das ist kalt, es ist November. Du schwimmst da vor einer 50 Meter Bahn auf und ab. Also ich weiß genau, wie viel so Luftdüsen das 50-Meter-Becken hat. Mhm. Also ich habe das genau alles ab... Ja, musst dich beschäftigen.
Okay, ja. Du, ich meine jetzt ganz eine blöde Frage. Du bist 24 Stunden im Wasser.
Jetzt weiß ich genau, was für eine Frage kommt.
Du isst und du trinkst.
Ja.
Das bleibt ja nicht im Körper, oder?
Nein, das Große erledigst du eh vorher. Du schaust aufgrund der Nervosität, musst du 2-3 Tage vorher ja sowieso aufs Klo, da entleert sich mein Körper. Der weiß das einfach, jetzt ist es soweit, jetzt bin ich nervös, dann gehe ich oft aufs Klo. Und da sage ich aber nachher, da spreche ich schon mit meinem Körper, dass ich sage, mag jetzt einer glauben oder nicht glauben, aber vielleicht finden sie da die Leute wieder, dass ich sage, für das habe ich keine Zeit. Aber das andere natürlich, wenn du viel trinkst, pro Stunde ungefähr 700 Milliliter, musst du ja natürlich aufs Klo, aber das geht nicht. Ich kann nicht einen Neopren an- und ausziehen. Das würdest du kreislaufmäßig schon nicht schaffen. Das erledigst du im Wasser mit dem Wissen, da ist Chlor drinnen und es wird dann nachher sowieso gereinigt und ausgelassen. Mhm.
Und das sind die Meere in den Becken?
Das sind
ist,
ja
ist
ja
immer schön warmes
ja,
Wasser.
Ja, 27 Grad konstant, aber das ist, das weiß man ganz einfach, dass das so ist. Und man, ich habe mich auch einmal beschäftigt mit dieser Frage, was wird da eigentlich danach gemacht, aber ich weiß, dass es dann gereinigt wird. Dass das,
also nicht für die Öffentlichkeit zugänglich danach, sondern
nein,
es wird dann gereinigt.
Das, aber das tötet das ja,
ja eh.
Aber das geht gar nicht anders. Ja. Das ist einfach.
Und dann noch eine Frage, ich meine, das Chlor, das macht ja aus mit der Haut, wenn du so lange im Wasser bist.
Du schaust, genau, das war so eine spannende Frage. Das hat mir mal ein Polizist gefragt. Aha. Dann habe ich mal gesagt, habe ich gesagt zu ihm, ob er auch schon einmal eine Wasserleiche gesehen hat. Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, genau so schaue ich aus, nur dass ich lebe. Du hast Augen, die sind so aufgeschwollen durch die Brille. Mhm. Das ist auch keiner Frosch. Und die Finger, das ist eigentlich weiß. Aber schrumpelig ist es nichts mehr, als wenn du daheim 45 Minuten in der Badewanne sitzt. Mhm. Aber die Finger, das ist total spannend, die Fingernägel, das ist schneeweiß. Aber sonst schaut es nicht anders aus. Also kreislaufmäßig ist es dann schon spannend, dass du immer so bist und dann gehst du in das Warme, in die Därme und dann Siegerehrung und. Da musst du dann schon erkennen müssen, wie es einem Profi geht. Bis kaum aus dem Wasser sind die Medien da. Was ja natürlich super ist, aber dann habe ich echt zu meinem Mann gesagt, jetzt verstehe ich richtige Profis, dass das echt haarig ist oder dass die immer sagen, bitte lass mich in Ruhe, weil du bist kaum aus dem Wasser, hast das Mikrofon. Wahnsinn.
Hast viel zu tun mit dir selbst, auch mit dem Körper und so und man muss sie ja erst wieder an, den,
die
an diese
nicht.
Schritte
ja, genau.
aus dem, vom Wasser raus wieder konzentrieren auf das Gehirn und so. Ne? Und dann
halt ich Mikro unter nach dem zweiten Jahr habe ich dann nur mal mit der Sonnenbrille das Foto gemacht, weil ich gesagt habe, es hat narisch wie ausschaut.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Wie gesagt, ich habe dann immer diese Zeit zerlegt. Ich bin dann immer Längen mitzählt oder 1, 2, 3, 4. Schwimmen gefällt dir und so. Oder schwimm wie ein Fisch, der hat auch keinen Stress im Wasser. Man tut sich dort und so, kommen so Dinge und dann beschäftigst du dich. Und dann beschäftigst du dich natürlich mit den Gegnern auch, weil ich war schneller wie die Männer. Das ist dann schon ein bisschen eine Ehre auch, wo man sich dann, man schaut einmal, wie der Gegner schwimmt, wann geht der essen, trinken, wie lange hat der getrunken, also wie lange hat der gegessen, wenn der 2 Minuten Pause gemacht hat, habe ich sicher nur Minuten. Dann so habe ich Zeit gut gearbeitet. Dann, man arbeitet halt mit den Tricks. Man schaut die Gegner an, man sagt, wie geht's da? Und man sieht ja, man erkennt es ja, wie, ob es jetzt einer animiert ist, ob es einem schlecht geht. Am Schwimmstil erkennst du es, wird animiert, zieht er durch oder nicht. Das sind schon so Dinge, die ich mir schon dann zunutze gemacht habe, wo ich das dann eben auch gewonnen habe. Und dann irgendwann ist ein Flow. Natürlich die Nacht ist schon zart, gell? In der Nacht schwimmen, du schwimmst in der Nacht. Es kann im Wasser, wenig im Wasser. Kalt ist, die Luft, oft war es sternenklar, oft war es kalt, oft war es warm, es war unterschiedlich. Also das 24 Stunden, ich möchte es nicht mehr. Also 24 Stunden mag ich nicht mehr schwimmen. Wobei ich auch schon wieder andere Ziele habe. Ich hätte noch auf meiner To-Do-Liste diesen Bodensee, die Länge des Bodensees von 64, 65 Kilometer. Kam mir auch diese Geschichte von Niat. Die Nia, das bin ich und ihre Betreuerin, das ist die Sonja Flandorfer, meine Freundin, meine Mentaltrainerin. Da haben wir uns beide drinnen gesehen.
Nein,
sie agiert auch so mit mir, wenn wir meine Bewerbe machen, sprich Triple-Triathlon, Double-Triathlon, Fünffach-Triathlon, Ironman. Sie agiert auch so, das funktioniert so. Da musst du echt einen haben, der dich... Nur der Bodensee, der scheitert noch am Budget eben, denn da brauchst du einen Sponsor.
Genau, und da haben wir ja geredet, gell? Das sind natürlich diese Bewerber, das klingt für jemand Außenstehenden, ja, möchte man sich da anfahrt mal hin, passt schon.
Ja.
Aber das ist mit Einschreibgebühr verbunden.
Ja.
Oder wie heißt es? Startgebühr.
Startgelder,
genau.
Ja.
Und das sind oft mehrere hundert,
viele,
hunderte,
ja.
viele hundert Euro. Ja. Und für das braucht es natürlich Sponsoren.
Genau.
Und dann muss man auch dazu sagen, ich meine, du hast ja einen Beruf.
Ja, genau. Auch, genau. Ja? Ich bin ja eigentlich Kinderbetreuerin, in meinem Hauptbrotberuf, wie es so schön heißt. Und ich bin einmal gefragt worden, so nach dem Motto, ich brauche ja eh nicht mehr arbeiten, weil ich verdiene. So genau, Leute, ich arbeite eigentlich für das. Und manche andere sich die Fingernägel schön machen lassen oder Friseur gehen oder wie auch immer. Ist auch super, finde ich auch lässig. Aber da gebe ich halt die Sachen fürs Radl aus oder sonst irgendwas. Mhm. Aber der Bodensee, der kostet. Und da würde ich wahrscheinlich auch wieder 24 Stunden schwimmen, weil der hat eine Länge von 65 Kilometern und das wird halt... Aber ich hätte noch auf meiner To-Do-Liste und nachdem das die Niat ja 60 war, ich da noch ein bisschen Zeit habe bis dorthin, also das würde ich machen. Also ja. Dann würde ich es riskieren, würde ich ein Jahr wirklich dorthin trainieren. Das hat bis jetzt noch keine Frau geschafft, heuer sind wieder ein paar dran. Aber ich probiere es im September mit der Wörthersee-Umrundung. Da reden wir von 34 Kilometern. Von Felden bis Feld. Das nehme ich mal als erstes.
Ah, Wahnsinn. Das ist ja
da sind wir
unfasslich.
Bei 12, 13 Stunden ungefähr.
Ja, das ist ja auch nicht nichts, ne?
Ja.
Oh Gott, irre.
Aber ich freue mich auf das. Auf den freue ich mich wirklich, ja? Weil das ist eine Herausforderung und ich denke mir, das ist dann schon, dann, hey Claudia, das bist ja du, der das macht. Und wenn ich es schaffe, ich gehe davon aus, also dass es auch schafft, dann kann ich sagen, ich habe das gemacht, ich habe mich traut. Weil du musst ja natürlich auch mutig sein, weil wenn du das schaffst, ist super. Werden alle sagen, ja klar, du hast das geschafft. Wer wenn nicht du? Wenn du das nicht schaffst, werden sie sagen, ja, war vielleicht doch eine Nummer zu groß, deine Gegner. Weil du hast ja natürlich auch Leute, die das vielleicht nicht so, das nicht so gefreut, weil du das machst oder wie auch immer. Ja. Das heißt, mit denen musst du ja umgehen können.
Unabhängig jetzt von den Menschen, mit denen man umgehen muss, was ist denn auch eine große Herausforderung, so im See zu schwimmen? Ich habe natürlich jetzt auch wieder den Film im Kopf, das ist am offenen Meer, das ist am offenen Meer geschwommen und da hat sich natürlich mit Quallen und abgesehen, also von den Tieren, von Haie, und das ist eine wahre Begebenheit, dieser Film. Das ist jetzt kein Fiction oder irgendwie was Lustiges daher ausgedachtes, sondern eine wahre Geschichte. Die hat natürlich sich mit ganz wilden Tieren da irgendwie herumgewöhnen müssen und mit dem Meer, wie es halt einfach ist und diesen Strömungen und so. Mit was hast du zu kämpfen? Wörthersee zum Beispiel.
Ich meine, ich bin die Länge des Wörthersees, bin ich schon mal geschwommen, die 17 Kilometer. Das war echt klasse, weil das habe ich einfach gesagt, okay, zum Finishen, das war super. Ja, da eigentlich nicht so. Ich bin eigentlich jemand, der sehr seekrank ist im Meer. Also das Meer taugt mir gar nicht. Und im See habe ich nicht das Problem. Da bin ich dann so fokussiert. Gell? Da schaue ich auf die anderen und so, wie die schwimmen. Oder du bist dann konzentriert von Boje zu Boje schwimmen oder schauen. Natürlich, wenn es unruhig ist oder wenn es schlechtes Wetter ist oder so. Voriges Jahr waren wir am Neusiedler See, Doppelquerung, Ilmitz-Mörbisch. Und wieder zurück. Nein, ja, so genau so war es. Da war ziemlich ein Sturm und. Da habe ich mir echt gedacht, schwimm ganz einfach. Ich will da aussehen. Also das war echt. Wobei die Wasserrettung sagt, das war nicht schlimm. Für mich war das echt krass. Also das mache ich nicht mehr. Weil das
in Neusiedlersee hat es in sich, gell?
Ja, ich brauche solche Rekorde nicht. Also ich bin das überhaupt nicht, die über diese Grenze so geht und sage, das könnte jetzt auch gehen, das bin ich nicht. Gell? Also ich setze es und es muss realistisch sein, aber auf keinen Fall, oder dass ich sage, ich muss jetzt ins Eiswasser und so lange wie möglich aushalten. Und ich weiß nicht, was danach ist. Und dass dann vielleicht mein Körper sagt, ja, das war jetzt ein bisschen zu viel. Also da setze schon ich noch vorher diese Grenze.
Ich möchte ganz kurz einkehren bei deinem Ehemann Günther. Gell?
Ja.
Der ist ja auch als Betreuer und Beobachter mit dabei und auch als Buddy wird er beschrieben, gell? Wie ist das? Ist er jemand, der sagt, wenn du mit einer Idee kommst und sagst, das und das möchte ich machen oder so, dass er sagt, ja, okay, mach mal. Oder ist er, der sagt, hey, schau, du, das ist was, das wäre interessant, magst du nicht tun? Welche Rolle hat er so auch? Wie ist er, wie verhält er sich so in deinem sportlichen Leben?
Also wir diskutieren immer darüber, mein Mann und ich, wir sind das komplette Gegenteil. Und das heißt, eben Gegensätze ziehen sich an. Gell? Also er macht ja absolut bis keinen Sport zur Zeit. Er ist schon Pensionist, also er ist, ich kann das ja auch sagen, 13 Jahre älter wie ich. Und er ist schon daheim, also er darf schon in Pension sein. Und er ist so ein bisschen mit eingerutscht in die ganze Geschichte. Also er hat eigentlich gar nichts dazu getan. Es war halt einfach so, ja, mache ich halt einmal. Und er wurde auch einmal gefragt, wie das ist, wenn die Frau so erfolgreich ist, wie das ist für ihn als Mann. Das war eine total spannende Frage.
Ja.
Und es war auch seine Antwort sehr spannend und da bin ich echt sehr stolz auf ihn, weil er dann gesagt hat, bei uns ist halt sie die Erfolgreiche und ich habe damit kein Problem. Und das finde ich aber total lässig, weil ich weiß nicht, wie viele Männer das wirklich kennen, dass die Frau so erfolgreich ist. Gell?
Ja.
Der stellt sich da wirklich in Schatten. Aber ich glaube, er hat auch so seinen Part gefunden, weil er ist irrsinnig technisch super drauf. Also der hat ein technisches Verständnis, sei es jetzt bei meinen Rädern, sei es jetzt beim Autofahren, sei es jetzt beim Fahrerlager aufstellen, sei es jetzt beim Koordinieren mit irgendwas. Also er kann da im Hintergrund agiert er sehr gut. Und wenn wir unterwegs sind, erkennt man es nicht leicht. Wenn uns nicht anerkennt, weiß man nicht, dass wir Mann und Frau sind.
Mhm.
Also das haben wir da strikt getrennt, gell? Dass wir sagen, das ist jetzt Betreuen. Ab dem Zeitpunkt, wo der Start oder wo wir auf dem Wettkampfort auftreten, sind wir wirklich die Claudia und ihr Betreuer, nicht Mann und Frau. Mhm. Weil er muss zu mir dann auch mal was sagen, wenn ich da so ein bisschen Eier oder Semmel, dass er sagt, schleichte. Das brauchst du als Sportler. Du brauchst jetzt keinen, der da sagt, mei, wenn ich sage, boah, mit uns kreuz oder wie immer, wenn man so wie Wehchen hat, brauche ich jetzt nicht einen, der dann sagt, mei, brauchst du was? Der so, da brauchst du jemanden, der ganz klar das sagen kann.
Ja.
Und das kann mein Mann. Das muss man trennen. Oder wenn ich dann, ich habe ja nicht gewusst, was passiert. Ich habe die ärgsten Sachen schon erlebt bei anderen, wie die miteinander gesprochen haben und das muss man vorher abklären, dass man sagt, wenn man dann einmal sagt, du gehst mir jetzt aber echt am Arsch. Kann aber passieren, dass der andere dann angefressen ist.
Mhm.
Oder dass ich sage, schleichte. Ich würde dich jetzt nicht sehen, weil ich ja nicht weiß, was passiert.
Ja.
Vor allem diese Doppelgeschichten, diese Trippelgeschichten.
Da ist keine Zeit für irgendwie persönliche.
Nein, persönlich. Ich brauche auch jemanden, der mich dann aufweckt und sagt, und jetzt komm.
Mhm.
Ich bin da, weil ich will, dass du das gewinnst. Und ich bin wegen dem runtergefahren, dass du das gewinnst oder dass du den Triple holst oder dass du da mir finishen. Also das brauche ich, das geht nicht. Ich brauche nur den Sport machen, was ich eigentlich gern mache und ich habe mein Team hinter mir, die tun das für mich, die tun alles, was ich brauche. Die tun wirklich alles, was ich brauche.
Wen zählst du da aktuell noch zu deinem Team? Wer gehört da alle dazu für die Claudia Müller?
Teamchef ist eben der Günther, das ist der Teamchef, der die Oberhand hat. Dann es ist die Sonja Flandorfer eben von Keep on Cooling. Das ist so eine Mentaltrainerin und sie liebt das auch, bei mir dabei zu sein, weil sie dadurch auch viel lernt, wie Sportler agieren und wie die dicken. Und die Jasmin Bliesnik, die auch eine Eismeile geschwommen ist, die ist dazugestoßen zu dem Ganzen. Die macht meistens den schwimmerischen Part. Ja, und sonst habe ich halt so Freunde, die dann immer wieder dabei sind, die dann, wo ich einfach sage, hättest du Lust, dir das mal anzuschauen? Ich biete halt ein bisschen Stimmung, ich biete halt ein bisschen Spaß, ich biete so nichts. Und Essen, Trinken, also Kost und Logis, also oder irgendwo schlafen oder vielleicht einmal im Sessel die 24 Stunden verbringen. Das ist so das Hauptteam.
Mhm.
Und so kleine Bewerbe oder Glocknermähen, der dann über zwei Tage gegangen ist, da habe ich schon mein Team gehabt, meine Freundin mit ihrem Mann und so. Das ist schon hardcore gewesen, der Glocknermähen. 53 Stunden Radlfahren von Graz auf den Glockner und wieder zurück.
Boah,
mit allen Wehwehchen und mit wettermäßig, wir waren echt von Hagel bis Regen, alles. Von wegen wir hören auf, aber dann auch wir machen weiter. Es ist auch im Buch beschrieben, dieser Bewerb, der Glocknermähen, okay. Der Austria Extreme Triathlon, das 24-Stunden-Schwimmen, das Eisschwimmen, der Ironman. Also kann man da ein bisschen
wie es mir da gegangen ist.
Ja.
Unglaublich interessant. Ja.
Oder eben auch, ich mag das auch ganz gern. Beim Austria Extreme Triathlon, das war für mich jetzt nie das Ziel, dass ich das schnell schaffe, sondern ich wollte dann einfach nur in der vorgegebenen Zeit und da musst du mit deinem Betreuer über die Ziellinie.
Aha.
Du musst einen offiziellen Betreuer haben. Das erste Jahr war es mein Mann, der hat nicht gewusst, auf was er sich einlässt, weil dort er müssen trainieren. Und zwei andere Jahre waren es Freunde von mir. Und das ist schon klasse, wenn du mit einem Freund, der selber vielleicht gar nicht so der Sportler ist, aber der das dann schon auch sieht, wie lässig das ist, wenn man da so über so eine Ziellinie geht, dass man das geschafft hat. Schon cool.
Du und Glocknermähen, sag wahrscheinlich eh schon alles, werden nicht so viele Frauen antreten, oder wie? Oder wieso heißt der so?
Entschuldigung, schon. Zu zweit die 880 oder zu dritt, ich weiß es jetzt gar nicht, zwei sind die 880 gefahren. Eine deutsche Jüngere und ich.
Org.
Ja. Und da hast du ein Team hinter dir, ein Betreuerfahrzeug, da fängst du ein bisschen halluzinieren an.
Wie ist also das?
Ich finde es so geil, halluzinieren.
Was ist so, erzählt so cool.
Ja, dort ist die zweite Nacht. Ich meine, ich habe es voriges Jahr beim Triple Triathlon. Da habe ich wirklich Halluzinationen gehabt, weil es da fast auf die dritte Nacht gegangen ist. Aber beim Glockenmann. Ich kenne ja, dass es in der ersten Nacht, wenn du die erste Nacht auf bist, siehst du oft gewiss so, du denkst da, na, da steht der Günther, da ist das ein Straßenstipfel. Da merkst du einfach, du bist müde. Mhm. Das kenne ich auch vom Training her. Also ich mache ja. Ich bin im Training voriges Jahr mit meinem Sportkollegen, das ist übrigens mein bester Freund, den habe ich auch durch den Sport kennengelernt, den Thomas Schwald, bist du ja auch über den Facebook und so, wenn du so Einträge siehst. Genau. Das ist der beste Freund, das ist wirklich mein bester Freund, von Slowenien auf Bratislava gefahren und wieder zurück. Du bist ja natürlich müde, weil der Tag ist schon lang und wir sind erst um 8, um 6 am Abend gestartet. Mhm. Also da, und da bist du müde und das spürt dir das Auge, das so optische also Täuschungen. Mhm. Beim Glocknermann war es so, die erste Nacht ist gegangen, da habe ich so Schlafpausen gehabt vor 20 Minuten. Und in der zweiten Nacht war es so, dass ich dann so gesehen habe, so, eigentlich war es nur Lagerhalle, aber eigentlich waren das so wie so mystisch, so wie so Monster, so, das ist so bewegt, so Barmer. Aber das war nur so eine Lagerhalle, da habe ich so gewusst, upsala. Das Schlafpause halt 10 Minuten. Und wenn es dann wieder hell wird, stehst du eh wieder mit auf. Dann wirst du auch wieder wach, dann ist das eh weg. Mhm. Aber beim Triple Triathlon voriges Jahr im September, der ist erst um 18 Uhr gestartet. Das heißt, du bist schon auf den ganzen Tag. Dann startest einmal die Nacht, dann hast du gerade einmal 12 Stunden gesportelt, bist schon 24 Stunden auf. Dann wirst du müde, dann geht es praktisch in die zweite Nacht. Und dann fängt es an, da ist nichts mehr normal. Da schaut der Wahrsager, der da diese Stritzel, die da am Boden gelegen sind, das hat ausgeschaut für mich wie eine Schlange. Mein Hirn weiß, das ist keine, aber ich weiß, schaue ich dann trotzdem, könnte ja vielleicht doch eine sein. Das sind so Spielereien, die Buschen fangen sich an bewegen, so Bäume wie da draußen, da siehst du Gesichter, original. Die Fliesen, wenn du auf die Toilette gehst und du schaust so in den Fliesenboden, kommen die Gesichter, du weißt genau, also meine Mama habe ich sehr oft gesehen, das ist irre, das ist schon irre, das ist aber der Schlafentzug, optische Täuschungen sind das. Dann bist du mir, oder du gehst und auf einmal machst du einen Meter rechts weg, wie ein Betrunkener. Du hast dir sicher 1,5 Promille. Ich habe dann einmal ein bisschen darüber gelesen, weil ich was wissen wollte. Nach 30 Stunden Schlafentzug, 1,5 Promille fühlt sich das an. Das ist echt so.
Wahnsinn.
Ich glaube aber, dass das dann der Körper macht, weil er würde sonst sagen, er würde Schmerzen haben oder wie auch immer, weil ich habe keine Schmerzen gehabt.
Du schüttelst den Kopf, okay.
Nix.
Echt
nicht? Absolut nicht. Ist Tatsache. Am nächsten Tag haben sie mich alle gefragt, wie ich gut ausschaue. Ehrlich gut ausgeschaut, gibt es Fotos auf Facebook zum Schauen, Sicherungsfotos. Vielleicht da gerade ein bisschen unter den Augen, ein bisschen so eine Tränensäcke, aber das war's. Nicht fertig oder wie immer. Also das Halluzinieren, ich meine, es ist total witzig, aber ich war dann in der dritten Nacht, also ich habe gebraucht, was habe ich gebraucht? 52 Stunden? Genau, unter 50 wollte ich es und 52 Stunden habe ich dann letztendlich gebraucht. Beim Zähneputzen dann in der im Waschraum, in der Dusche, habe ich dann wohl gedacht, jetzt mag ich dann eigentlich nicht mehr, jetzt möchte ich dann die Augen zumachen. Weil du weißt, dass das anders ausschaut. Ich weiß jetzt aber allerdings auch, wie es jemandem geht, der wirklich halluziniert. Den müsstest du am besten fragen, hast du nichts geschlafen? Es war so meine Erkenntnis mit meinem Mann im Nachbesprechen, dass ich sage, wenn einmal einer sagt, er sieht da weiße Mais, dann fragst du, ob er geschlafen hat.
Ja, wie er waren die letzten echt. Nächte? Gell?
Wie waren die letzten? Du siehst es tatsächlich.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Du hast vorher schon von deinem Team erzählt und da ist auch ein Name gefallen und eine Bezeichnung, Keep on Cooling.
Ja.
Und da tät jetzt gern eingehen in dieses Thema, nämlich das Eisschwimmen.
Ja.
Ja. Ha, weil es ist echt faszinierend und interessiert mich total und ich will wirklich alles darüber erfahren. Ich will alles darüber wissen. Wie kommst du dazu? Wie viel seid ihr? Weil ihr seid da ja auch eine Gruppe, habe ich so mitgekriegt, gell? Die das regelmäßig betreiben. Und wie praktiziert man das? Und kann ich mitmachen. Und ich möchte vorausschicken, diesen ersten Kick, den ich mit Kälte gehabt habe, war auf Kur vor einigen Jahren. Da war ich in einer Kältekammer. Mhm. Und das war ein irres Erlebnis. Das waren minus 110
Grad. Minus 110, ja.
Minus 110 Grad. Für 3 Minuten waren es, glaube ich. Und das war ein wahnsinniges Erlebnis, muss ich echt sagen. Und ja, und damals habe ich mir gedacht, wow, interessant. Es gibt aber da niemanden, der Kältekammern betreibt, glaube ich. Also du weißt vielleicht mehr.
Es gibt in Graz gibt schon Institute, da gibt es ja Kältekammern. Da kann man buchen, so Zeit.
Okay.
Ja, das schau, kann man schon.
Schau, und jetzt lass aus, gleich mal alle Informationen.
Ja, grundsätzlich muss man mal wissen, Eisschwimmen ist bis zu einer Wassertemperatur von 5 bis zu 5 Grad und ab 5 Grad ist es Winterschwimmen, bis 10 Grad. Mhm. Also unter 5 Grad darf es Eisschwimmen nennen und alles, was drüber ist, ist Winterschwimmen. Und meine Medaillen habe ich geholt im Winterschwimmen, da hatten wir 5,2 bis 5,4 Grad. Dort, das ist Winterschwimm-Weltmeisterin. Also ich bin eigentlich nicht Eisschwimm-Weltmeisterin. Mhm. Angefangen habe ich so, dass ich auch so über Facebook verfolgt habe, gewisse Menschen, und das zugeschaut habe und mir eigentlich gedacht habe, okay, und habe dann den Josef Köbern, dem Präsident der Internationalen Ice Association Austria, geschrieben, wie das geht, weil ich auch ein Video von ihm gesehen habe. Und der hat mir zurückgeschrieben, ganz einfach, tun. Großbuchstaben.
Ja, großartig.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, du sagst großartig, aber ich habe mir gedacht, so ein Arsch. Punkt, Punkt. Aber dann habe ich gedacht, aber wenn der das kann, kann ich das auch probieren und bin dann bei mir in Steinsbach gegangen. Habe das einmal probiert.
Für welchen Monat reden wir da? Wie war man
da? Ich kann, das war dann so im Herbst, war das. Das war Spätherbst. Ja, November. Ja, Spätherbst ist das.
Frisch, ne?
Was frisch. Es war schon frisch. Und dann habe ich gedacht, oh, das tut aber schon weh, gell? Und ja, dann kam ja immer so meine sportlichen Bewerbe und so. War ja dann immer da, war immer schon in Planung für die Nächsten. Ich muss mich ein bisschen mit Kälte beschäftigt. Das hat ein bisschen so eine Zeit gedauert, bis ich da so richtig angekommen bin. Und ich habe es immer wieder probiert. Gell? So. Und dann kam der Austria Extreme Triathlon und da bin ich dann auch so, wir müssen wissen, weil die Mur ist im Sommer 10, 12 Grad, wenn es blöd runtergeht, kann das auch sein. Und da musste ich mich im Winter davor, weil ich bin ja 2016 beim Austria Extreme gestartet und 2015 habe ich mich angemeldet. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mich ein bisschen mit Kälte beschäftigen, weil wenn im Juni die Mur kalt ist und wir Triathleten zwar ein Neo anhaben, aber das ist trotzdem schier. Mhm. 12, 13 Grad, Hände, mhm. Und habe mich da so ein bisschen beschäftigt mit der ganzen Geschichte, dass ich halt auch wieder Steinsbach bin und messen gehabt, das Wasser gemessen, dann nochmal so 1 Minute rein und bin dann aber drauf gekommen, das geht, das holt es da aus, das ist gar nicht so schier. Und dann kam halt so der Sommer und dann kommt der Austria Extreme und dann bin ich so ein bisschen in die Mur. Ich habe mich schon ein bisschen leichter dann überhaupt grundsätzlich mit dem kalten Wasser. Und eigentlich, ich habe das immer wieder verfolgt und dann bin ich so ein bisschen kalt abduschen und so. Und eigentlich bin ich dann so im Jahr 2018 in Graz geschwommen in der Auster, zwar im Warmen, aber mit dem Veranstalter vom Hallstätter See Eisschwimmen. Und da habe ich blöd geredet. Und der ist hinter meinem Wasserschatten in der Halle geschwommen. Mhm. Und der hat sich bei mir bedankt, weil Wasserschatten schwimmen, da ist man schneller, so wie Windschatten vorne im Rad. Mhm. Und ich sage, ja, macht nichts, kriege ich dafür einen Startplatz beim Hallstättersee schwimmen. Und der sagt gerade, ja. Und das war so ein klassischer Selbstläger. Weil ich wusste, das ist im März und wir sind im Jänner geschwommen. Und dann habe ich mir gedacht, ups, jetzt musst du aber trainieren auch. Und dort bin ich dann erst in der Kälte angekommen, im Jahr 2018. Und dann bin ich halt so wochenweise immer ein bisschen ins Wasser gegangen. Bei mir im Steinsbach habe ich mir Uhr geschaut, 3 Minuten, 4 Minuten, 2 Minuten so, aber bei unter 5 Grad Wassertemperatur. Und dort bin ich für verrückt erklärt worden von allen Menschen. Mhm. Natürlich postest du das oder tust das auf Status oder zeigst anderen das Video. Das hat sich mir gleich alles angebeigelt.
Ja.
Mein Sportkollege damals, der hat gesagt, Claudia hat gesagt, ich bin zwar deppert, aber ich bin nicht so deppert, dass ich mit dir ins kalte Wasser gehe.
Weil das ist es ja, das ist der springende Punkt, nämlich, dass das, es zu tun, das ist, kann man schon machen, freilich. Aber wenn man so ist wie ich zum Beispiel, dann steht man halt da halt an Zehen eng und denkt sich, bist du narrisch? Sicher nicht. Und dann tut man Name und bleibt immer bei dem Stehen, bist du narrisch? Das geht nicht. Aber wenn man sich darauf im Kopf vorbereitet und sagt, es ist ja nicht so schlimm, jetzt gehen wir enge bis zum Knöchel. Ich weiß nicht, was das heuer mal war, wenn wir waren. Vielleicht hat es 14 Grad gehabt, das Becken.
Das ist noch schlimmer, ja. Solche Temperaturen.
Das ist viel fies. Da habe ich wirklich, ich glaube, ich bin 20 Minuten lang, eine halbe Stunde lang bin ich nur gestanden am Beckenrand und habe die ärgsten Kämpfe in meinem Kopf aufgeführt, bis ich dann enge bin. Und dann war es aber auch so, dass ich dann eine Zeit lang ja kein Atem gehabt habe. Ich war dann so, aber so und so komplett hyper irgendwie. Das hat mich so aufgeregt und das hat wirklich lang gebraucht. Und vor allem bei solchen Temperaturen, wo du unterwegs bist, da muss es ja Methoden geben, oder?
Ja, ich habe schon ein bisschen Literatur gelesen, ich habe schon ein bisschen nachgelesen, wie das ist, kalt und so.
Was man es dran macht, oder wo naja, du sagst, okay, das, so könnte man sich heranwagen, auch für uns normalsterblich jetzt.
Am besten kalt duschen, aber nur einmal die Füße. Nur einmal die Füße kalt abduschen, einmal schauen, wie tut das kalte Wasser, was tut das mit mir? Und dann einmal ein bisschen lassen, nicht gleich immer ins Extreme gehen. Also ich finde ja schon, es ist ja schon eine Herausforderung, man stellt sich unter die Dusche, man hat den Hebel und man soll den auf kalt drehen. Fängt sie schon einmal an. Ja. Dort fängt schon einmal an. Aber dann nehme ich halt den Hebel und tue mir nur die Füße kalt abduschen. Und dann schaue ich mal, und das reicht ja mal auch, dass man sich dann auch schön langsam beschäftigt. Ich finde eben vor allem, das ist ja so eine Extreme, und ich finde auch, der Körper muss die Chance kriegen, sich anzupassen. In allem, beim Sport auch so. Man rennt ja auch nicht gleich einen Marathon.
Ja.
Und dann, und so habe ich eben angefangen, habe ich eben langsam das Ganze gemacht, gell? Weil ich hatte ein Erlebnis eben im 2015er Jahr, dass ich nach Wien gefahren bin und in die Donau hatten die am Sonntag schwimmen und da hat die Donau 8 Grad gehabt und ich bin dort in die Donau mit reingegangen, eben mit dem Josef Köberl und habe mir gedacht, was tue ich da? 8 Grad, bis daher. Weil aber alle anderen auch reingegangen sind, bin ich natürlich auch hinein. Es gab so diesen Gruppenzwang und ich bin dann in das Wasser gegangen und dann habe ich geschaut, da bin ich nämlich sehr eine, die das dann so beobachtet, weil das sind ja für mich wichtige Informationen. Wie viel war ich drinnen? Und dann war ich 5 Minuten drin, dann bin ich geschwommen und dann bin ich mal mit dem Kopf unter Wasser gegangen und das ist gegangen, dann war ich 10 Minuten drinnen, dann war ich 15 Minuten drinnen, dann war ich 20 Minuten drinnen, war ich über 20 Minuten drinnen. Und dann wird es da aber warm. Und dann bin ich aber rausgegangen. Und ja, dann habe ich aber gekriegt, so einen Seitenhieb, weil unter der Brocken sich anzuziehen, der Wind ist gegangen, mein Körper war ausgekühlt, mir hat es geschnäbelt,
das ist ja nur mehr schier,
mir hat es gerissen, der Kreislauf hat gearbeitet, der hat rebelliert, wir haben müssen zum Auto gehen, ich habe gesagt zu meinem Mann, das mache ich nie mehr. Das
tut nicht mehr weh dann
auch, oder? Ja, ich hab echt ein bisschen Angst gehabt, weil der Kreislauf schon kalt war, und der hat, also das war einfach zu viel. Aber beim Heimfahren habe ich dann schon wieder gedacht, was habe ich falsch gemacht, und dann habe ich eigentlich das Ganze zerlegt, und dann habe ich wirklich eben über diesen Winter und über den Jänner, dann habe ich wirklich dann eine Minute geschaut. Dann noch eine Minute aussehen. Und dann irgendwann kommt dann so, denn das ist das eben das Spannende, was ich vorher gesagt habe. Du schaust auf die Uhr, du bist eineinhalb Minuten drin, bei 3 oder 4 Grad, gehst langsam rein und auf einmal sagt was, jetzt gehst du raus. Und dann gehst du aber raus. Da sagt dir irgendeine Stimme, jetzt gehst du raus. Oder du schaust auf die Uhr und sagst dir, 15 Sekunden noch. Und dann musst du aber rausgehen. Und dann musst du eben schon langsam anziehen, weil du bist ja abgefroren. Es frieren dir deine Finger ab. Das ist ja richtig wie abgefroren. So fühlt sich das an. Taub. Du musst den Badeanzug ausziehen. Du musst dich anziehen. Dann kommt das große Zittern. Das ist eigentlich ja danach. Im Wasser ist er ja nicht kalt. Außer die Finger und die Zehen. Und dann das danach, das Zittern, das musst du aushalten können. Und so habe ich mich halt schon langsam herangetastet und bin dann im März 2018, nachdem dass ich die Startplätze gewonnen habe, bei dem Wettbewerb in Hallstatt geschwommen. Bis zu 200 Meter bin ich alles geschwommen. Und habe natürlich da die österreichischen Meisterschaften alle geholt. Weil so viele Österreicherinnen hat es noch nicht gegeben. Und die Jasmin Bliesnik, die ich da kennengelernt habe, die war bis dorthin die einzige Eismeilerin. Also die ist schon eine Eismeile geschwommen. Und jetzt bin ich da so praktisch zugestoßen. Aber bis 200 Meter, das war für mich okay. Ich wollte nicht mehr. Weil ich mir einfach denke, schön langsam herantasten. Und außerdem war ich ja Triathletin. Oder bin ich Triathletin. Ich habe ja andere Bewerbe auch noch gehabt. Das ist ja auch dann. Das kostet ja im kalten Wasser schwimmen. Ich habe dann so Berichte gesehen, wenn man unter 10 Grad im kalten Wasser schwimmt, 10 Minuten ist wie eineinhalb Stunden in etwa im warmen Wasser vom Energieverbrauch.
Wahnsinn.
Weil du zitterst ja dann so. Da ist nichts mit dem Glas Wein trinken.
Ja.
Und das musste eben der Körper erst lernen. Und es war dann eben sehr erfolgreich. Und dann gab es eben 2020 die WM in Bled, die Winterschwimmweltmeisterschaft. wo ich mich dann eben angemeldet habe und da ist es dann voll aufgegangen. Da war ich genau 50, schon ein bisschen ein Wettkämpfer eben auch auf Sprintbewerbe und da habe ich dann halt die 5-mal gut geholt und einmal Silber, einmal Bronze. Und da bin ich halt dann so in diesen, obwohl ich im Jänner vor der WM eine Meile geschwommen bin, eine Eismeile in Deutschland draußen, in Burghausen. Also das sind 1609 Meter bei 4,2 Grad Wassertemperatur.
Du, und was ist, weil du sagst, diese Eismeile, was ist die nautische Meile? Weil
das ist 1849 Meter.
Und stimmt es, dass du das noch vorhast?
Das hätte ich noch vor, ja. Ich wollte ja heuer im Jänner jetzt eine Eismeile in Altenwörth schwimmen, aber es war ja dann so kalt im Jänner und da hatte das Wasser zwischen 0,8 und 1,2 Grad Wassertemperatur. Und das war für mich ganz klar, da schwimme ich keine Meile. Mhm. Weil ich eigentlich, ich meine, wenn der Josef Köberl, wir sind in der Sauna gesessen, weil du hast bei den Bewerben hast immer eine Sauna oder ein Hot Tub zum Anwärmen, wenn der sagt, du musst halt damit rechnen, dass du für eine halbe, dreiviertel Stunde weg bist.
Wow. Oh, okay.
Na. Mhm. Nein, das bin ich nicht, wie weil ich das möchte. Nein, das, ich sage ganz einfach, das macht für mich keinen Sinn. Mhm. Dass ich so einen Rekord brauche ich nicht. Mhm. Mhm. Das möchte ich nicht. Mhm. Das, wenn es gehabt hätte, ich habe gesagt, bis 3,5 Grad gehe ich bei der Meile, weil 1000 Meter geht immer. Und dann geht es ans Eingemachte. Gell? Du wirst ja immer langsamer. Es sind zwar wirklich zwei Leute am nächsten Tag das geschwommen, die Meile, der Josef selber, aber der hat schon so viel Kälteerfahrung und der kennt es ja. Und ein anderer Sportler. Aber ich habe mir die Videos angeschaut, ich möchte es nicht. Und ich möchte es nicht meinen Mann antun, dass mir irgendwas passiert. Oh. Ich möchte nicht, dass mein Sohn hört, die Mama ist beim Eisschwimmen verunglückt. Ich möchte es nicht. Ich brauche solche Rekorde nicht.
Oh, das bleibt irgendwelche Schäden, die braucht kein Mensch, gell?
Nein, das brauche ich nicht, weil dann hast du, ja, du bist selber schuld. Das möchte ich nicht. Ich möchte ja nur Vorbild sein für Menschen, dass die ja was erreichen.
Genau, aber das hat nämlich, diese Schattenseite hat nämlich der Extremsport ja auch, ne? Dass dann daheim Familien sind, die Leute dann reparieren müssen, vielleicht nur, oder das aushalten müssen, wenn die dann zusammenklempert wieder daheim ankommen.
Es gibt in jeder Sportart gibt's Leute, die ganzen Bergsteiger, alle, es gibt immer wieder ein, zwei, die abstürzen.
Ja, das kommt noch.
Es gibt diese Freikletterer, es gibt alles. Ja. Aber die sind auch super, die sind Profis in ihrem Gebiet.
Ja.
Ich muss das nicht. Ich finde ganz einfach, natürlich, wenn ich vielleicht lebe davon, oder wenn du jetzt einer sagst, du kriegst 100.000 Euro, weil du dann so viele Werbeverträge hättest oder was, vielleicht hätte ich es dann auch, gell? Aber das brauche ich nicht. Und das ist der Glück. Ich kriege monatlich noch meinen Lohn, weil ich arbeiten tue. Und darum finde ich das Schöne. Ich kann beides leben und ich möchte es lang leben. Und das ist mein Vorbild, der Christoph Andratsch, ist ein Deutscher, und der hat auch den Bodensee schon geschafft. Und nachdem habe ich viel Videos angeschaut und ich mag ihn gerne auch, weil der sagt, er lebt lieber länger, als wie länger tot, und das halte ich auch so.
Ja,
also der macht das auch nicht, der braucht solche Rekorde auch nicht und der ist Weltrekordhalter in so vielen Sachen. Und das finde ich irgendwie spannend und ich halte mir nach dem.
Ich möchte aber trotzdem zurückkommen zu diesem positiven Aspekt von Winterschwimmern und vom Eisschwimmern, weil den hat es ja auch für Menschen, so wie wir sind, der Luis und ich oder so. Ne? Es hat ja ganz viel Positives. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Was hat also es tut einmal die Kälte, die macht einmal sowieso dieses... Wenn man sich heute einmal so kaltes Wasser ins Gesicht schüttet, dann machst du so, du kommst einmal runter ein bisschen. Du hast irrsinnig viel, also die ganzen Hormone, die ganzen Endorphine, Dopamin, Adrenalin, Serotonin, ich weiß nicht, was da alles ausgeschüttet wird, weil der Körper in einem Ausnahmezustand ist. Gell? Dieses, und wenn man das schafft, erstens einmal hat man was erreicht, dann dieses kalt-warm, dieses auf der Haut, dieses Gefühl, das danach, das warm Zittern, dieses Spüren, dann auch, ich muss sagen, und das stimmt tatsächlich, das kann man auch nachlesen, dass so die Schmerzrezeptoren ja durch die Kälte, deswegen gibt es ja die Kältekammer, nach 2 bis 3 Minuten ausgeschalten werden. Darum braucht man ja nicht länger als wie 110 Grad, also nicht länger als wie 3 Minuten
in diesen 110 Grad
minus, weil es das reicht. Und darum sage ich ja, die Kälte, wenn ich da, das merke ich oft, ich meine, wir haben auch schon Baustellen am Körper, wenn du Kreuzweh hast oder wenn ich das Ohr weh tue, ich habe einmal so eine Ohrentzündung gehabt. Ins warme Wasser will ich nicht dürfen schwimmen gehen, aber wenn das kalte, dann spürst du das nicht. Wenn dir das Knie, irgendein Schienbein, irgendwo, wenn es einmal irgendwo weh tut, der Schmerz ist ausgeschalten. wenn du einen stressigen Alltag hast, wenn du in der Firma bist und du gehst ein oder du nimmst so ein Eisbad, du setzt dich ein, du steigst außer, ganz entspannt, und ich finde es so lässig, du schlafst so gut.
Aha.
Also jeder, der schlecht schlaft, sollte eigentlich ins Eisbad. Mhm. Es tut so viel. Es ist, und einfach, dass man sich denkt, ich habe das geschafft. Und ich sage dann immer wieder zu den Leuten, geht's einmal raus mit dem Leib, weil wenn es ein bisschen kühler ist, steh ich raus.
Das macht was.
Du,
ja,
du brauchst das gar nicht. Ja. Oder wenn es kalt wird im Winter, dann sagen die Leute, kalt, sage ich, soll das gleich aus.
Mhm.
Du reagierst viel später und du wirst es auch gewohnt, dass du auf diese Extreme, so wie sie wir jetzt haben, viel besser reagierst, weil der Körper das gelernt hat.
Weil ich glaube auch, da müssen wir uns was einfallen lassen als Menschen, ne? Wie wir mit diesen Situationen umgehen lernen. Auch.
Wir haben im Winter haben es schön warm und im Sommer haben wir die Klimaanlage.
Ja.
Es ist egal wie. Unser Körper, der es eigentlich kann, der sich kühlen kann, indem weil er schwitzt, wenn es heiß ist, und der sich wärmen kann, wenn es kalt ist.
Mhm.
Und man muss ihm die Chance geben, dass er, wenn mir jetzt kalt ist, da sagen die Leute, dir darf ja nicht kalt sein, sage ich, na Gott sei Dank, wie es mir kalt, weil sonst wäre ich eh nicht mehr da.
Ja.
Aber er lernt dann zu wärmen und ich kenne das Gefühl.
Ja.
Man wird nicht krank.
Mhm.
Du hast mit den Infekten nicht so viel zu tun.
Ja.
Bin auch mal krank, passiert auch, aber das geht ratzfatz.
Mhm. Und du bietest auch Workshops an, jetzt, also, was dieses Thema anbelangt zum Beispiel.
Ja,
auch,
ich selber biete Workshop nicht an. Also bei mir kann man schwimmen lernen im Herbst, im Zuge meiner Benefizgeschichte, wie Schwimmen du hilfst, wo wir ins Eiswasser gehen, wo das für eine soziale, karikative Sache, wo ich die Leute dazu bringe, das sich einfach anzuschauen, mit mir ins Eisbad gehen, zu schwimmen, über die Grenzen zu gehen, das kennenzulernen, anzuschauen, wie geht das, wie machen sie das. Manche kommen dann noch ein dritten Mal mit dem Bodyanzug daher und sagen, ich möchte das auch probieren, denen taugt das. Aber grundsätzlich eben durch das Keep on Cooling, die Sonja Flandorfer, bin ich vernetzt. Und ich empfehle sie eben sehr gern, weil sie ist die Beste, sie ist vom Fach, sie hat auch das mit dem Atmen. Das ist halt wie, wenn jetzt ein Arzt irgendwas erklärt. Gell?
Ja.
Ich kann dann schon mit reinnehmen ins Wasser, ich kann die schon überreden. Jeder, der mir die Hand gibt, geht meistens mit rein ins Wasser. Ihr habt mir heute auch die Hand gegeben. Aber wenn Leute sagen wollen, ich will mehr über das wissen, und ich möchte gerne so ein Eisbad und ich will über das Atmen oder über Wim Hof, dann ist für mich die Sonja die Beste, oder die Jasmin, die dann eine Schwimmschule hat, Eisschwimmen, wo man dann das lernt, aber grundsätzlich kann ich das auch. So, dass ich sage, ich nehme die mit, den Rest musst du weiter tun. Das ist immer, was jeder will, gell?
Ja. Ja, und ich werde auf jeden Fall in den Shownotes von dem Podcast, von unserer Folge, all diese Links eingegeben.
Das wäre super.
Weil ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die da total drauf abfahrt auch, und der das wirklich interessant findet und das noch weiter denken und weiter ausprobieren möchte. Gell?
Ja.
Ja, ich möchte es einfach mir wirklich genau anschauen. Ja?
Mhm.
Du bist jetzt seit 24 Jahren, bist du als Kinderbetreuerin tätig in Steins. Das ist auch alle Achtung. Gell? Also du reist auch eine besondere Geschichte um die andere in deinem Leben. Gell? Was macht es für dich aus, die Besonderheit von diesem Beruf, den du hast?
Ja, grundsätzlich wollte ich immer schon Kindergärtnerin werden oder in diesem Gebiet mit Kindern zu arbeiten. Das ist mir dann ja aber aufgrund dessen, dass ich operiert worden bin, nicht gelungen. Bin dann im Traum geblieben und habe die Stelle gekriegt bei uns, bin Kinderbetreuerin. Man kann, da muss man ehrlich sein, vom Kind so viel lernen, weil ein Kind überlegt nicht. Ein Kind lebt den Augenblick und die sind so offen für Neues, die sind so lustig. Du kannst ihnen so viel beibringen. Man muss den Kindern auch mit einem Respekt begegnen. Man muss aber auch Vorbild sein. Und das bin ich, glaube ich. Und ihm das nicht drüber stülpen, sondern das Kind tun lassen. Und wenn man das ein bisschen so... Wir sind ja alle selber noch Kinder. Und das so, wenn man das auch dann so in sein eigenes Leben einbringt, Und das ist eben so, kein Tag ist wie der andere. Und das, was du alles erleben darfst, die Ansagen, das Lachen, auch das Traurige, dass du das nimmst, wenn es ihnen einmal nicht gut geht. Und dass man auch sagen kann, du, mir geht es auch nicht gut, oder ich verstehe dich. Oder dann im Turnen was beibringen, weil ich eben halt den Kindergesundheitstrainer habe. Dadurch kann ich mich im Kindergarten sehr gut einbringen. Und ein bisschen eine Lebenspraxis, gell? Das, was ich noch so habe lernen dürfen, auch von meinen Eltern, nicht jetzt am PC oder am Fernseher oder am Handy oder am Tablet, sondern dass uns die Natur eigentlich alles gibt, gell? Dass wir schon die Chance haben. Und ich sage das immer zu meinem Sohn, wenn er mal Kinder hat, ich werde mich nicht einmischen, was er essen und trinken gibt oder wie er das tut, das darf er selber machen. Aber ich werde immer nur sagen, lass das Handy und lass das Tablet und den Fernseher bitte weg. Geh mit deinem Kind aus in die Natur und irgendwann wird es das dankbar. Ich wollte mal mit älteren Menschen auch arbeiten, vielleicht in einem Pflegeheim oder so. Weiß ich aber, dass das ich nicht bin, weil ich bin, bei mir tut sich was. Bewegung. Bei mir muss ich was tun und nicht im Abbau. Es ist schon schön, auch mit alten Menschen zusammen sein oder wie auch immer, aber da passiert halt weniger. Gell? Und ich mag keine Leute jammern.
Es ist jetzt ein guter Moment, um Musik zu machen.
Ja.
Claudia, du hast uns ein paar deiner Lieblingslieder geschickt, weil ich finde, dass Musik auch vieles von der Persönlichkeit sagt. Und mich dann auch immer sehr interessiert, ja, welchen Musikgeschmack haben die Leute? Was würden sie selber so als ihre Lieblingslieder oder Lieder, die sie im Leben begleiten, bezeichnen? Und es ist dann auch immer schön, so das mitzukriegen. Und wir haben uns ausgesucht, und das möchten wir jetzt gerne machen, gell?
So Luis, schaut's aus.
Sind wir bereit?
Jetzt bin ich gespannt, was ihr genommen habt.
Der Wunschsong.
So.
Ich
hab mein Handy. Jetzt muss ich hier mal ein paar Fragen machen. Ja,
los geht's.
I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, why?
Dankeschön.
Dein Lied?
Ich musste sie jetzt einmal live erleben, erste Reihe.
Echt?
Wien.
Wow.
Super.
Tina Turner, ja, also
erste Reihe,
die ist so
auf einen Meter gesehen. Vor mir.
Nicht im Ernst.
Ja, im Ernst, zweimal erste Reihe.
Oh Gott.
Erst Happenstadion. So runtergekommen, so wie sie hat immer diese Bühne gehabt, ist sie runter vorne, erste Reihe, komplett erste Reihe so.
Nein.
Sie hat sich noch nicht angreifen lassen.
Ja,
das verstehe ich
ja. Ja, so genau den Abstand hat sie gehalten.
Was?
Nein, ihre, das Konzert. Ab Vormittag haben wir gewartet von Eingang, erste Reihe.
Wahnsinn.
So gehst du nichts mehr vor, oder du hast du nichts mehr gesehen.
Ja, da hast du es damals schon trainiert quasi.
Das haben wir schon trainiert. Nein, irre. Wer nicht vergessen.
Ja.
Irre. Ich habe gesagt zu meinem Mann, wenn eine Frau so ein Sexappeal hat wie
ja.
sie,
ja.
verstehe ich jeden Mann, der seine Frau daheim.
Ja.
Ich habe gesagt,
ich habe mich Tina Turner war Wahnsinn. Ja, ja.
Also die
ihre
unglaublich.
Super Frau.
Unglaublich.
Allein jedes Video, die ganzen Live-DVDs, das von ihr zu sehen,
ihre. Glaub,
das ist unglaublich.
Ihre.
Was der für ein Paar gehabt hat und auch die Dokumentation über ihr Leben, oder der hat es ja auch, also was die alles erlebt hat und durchgemacht hat. Ja, du, wir werden jetzt da mal anstoßen zwischendurch, gell? So auf das, was alles
Prost.
Ist. auf das, was alles ist und auf was alles noch kommt.
Ja, ich bin offen für alles.
Mhm. Du bist offen für alles, es ist ja spannend. Ich hätte nämlich, ja, wenn wir kurz beim Auflockern sind, eine Kategorie im Podcast, die nennt sich
Komm, lass uns spielen.
Aber es ist, muss auch sagen, vielleicht, nein, diesmal habe nur ich den Genuss. Diesmal sind es, ja, schnelle Fragen, schnelle Antworten.
Schnelle Antworten.
Würde ich sagen, gell? Und das sind, ich habe noch nie Fragen. Also ich fange den Satz an mit, ich habe noch nie und dann kommt noch was dazu.
Mhm.
Und du kannst darauf sagen, ja, weil du bestätigst es, du hast es noch nie.
Mhm.
Oder eben, nein, weil doch. Und dann kannst du, wenn du willst, erklären. Also, ich habe noch nie auf einer Bühne Karaoke gesungen.
Stimmt.
Ich habe noch nie eine Diät gemacht.
Stimmt nicht. Habe ich schon genug Diäten.
Geh.
Sicher.
Okay. Wieso?
Wieso? Ja, weil ich muss alles ausprobieren. Und eigentlich, ich habe auch mal ein paar Kilo zu viel gehabt. Also ich habe immer über den Winter 5 Kilo mehr und im Frühjahr geht es dann wieder weg. Aber ich habe schon so richtige Diät gemacht. Ja, so damals hat es so Shakes-Diäten gegeben.
Was hat am meisten Spaß gemacht und am meisten gebracht?
Nix.
Okay, wir gehen weiter im Spiel. Ich habe noch nie auf Senden geklickt und es sofort darauf bereut beim WhatsApp oder so.
Ich habe noch nie auf Senden...
Auf Senden geklickt und es sofort darauf bereut.
Jawohl.
Schon passiert?
Schon passiert, ja.
Ich habe noch nie eine Autopanne gehabt.
Nein, ich habe wirklich noch nie eine Autopanne gehabt.
Gut so. Ich habe noch nie, die finde ich besonders schön, ich habe noch nie von jemandem den Urlaub ruiniert.
Nein, das stimmt nicht.
Nein? Ich habe das schon gemacht. Ich habe von jemandem schon mal wirklich in Urlaub ruiniert. In jungen
nie,
Jahren.
Nein. Ja, wenn ich meinen eigenen Urlaub... Ja, das ist blöd. Jein.
Jein.
Jein. Ach. Jein. Weil meinen eigenen Mann seinen Urlaub habe ich schon ruiniert. Oft hin und wieder.
Cool.
Wenn es so mein. Stress gegeben hat. Mhm. Dann habe ich ihn eigentlich ruiniert.
Wenn man es jetzt ganz überspitzt sagen würde.
Ja,
gell?
Genau. Aber so...
Nein.
Nein.
Du müsst bei den Günther dann extra befragen.
Du müsst bei den Günther extra befragen. Aber der sagt, das kann ich mich nicht erinnern.
Auch eine interessante Frage. Ich habe noch nie länger als 2 Stunden mit einer Person telefoniert.
Stimmt nicht. Also ich kann lang telefonieren. Speziell mit Freunden, die ich lang nicht gesehen habe. Oder wie auch immer. Oder lang nicht gehört habe.
Mhm.
Kann ich länger als 2 Stunden.
Mal.
Das geht leicht. Das ist kein Problem.
Ich habe noch nie etwas gekauft und nicht verwendet.
Ich habe noch nie etwas gekauft und nicht verwendet. Ja, das ist mir erst gestern untergekommen.
Echt?
Echt, eine Hosen, die habe ich nie angezogen. So eine grüne Hosen.
Mei.
Mit einem Streifen auf der Seite und das Nigelnagelneu.
Mei.
Und die habe ich noch nie angezogen. Was ich mir echt gedacht habe, das hast du noch gehabt.
Da dann wird es das noch werden. Also die wirst du noch anziehen.
Ich muss schauen, ob ich reinpasse.
Ich habe noch nie ein Restaurant verlassen, ohne zu bezahlen.
Das habe ich, glaube ich, nie gemacht. Nee.
Das sage ich dir jetzt, was mir mal passiert ist. Ich habe einmal getankt und habe nicht gezahlt und bin heimgefahren.
Nein, das ist mir nicht. Nein, ich zahle eigentlich immer. Naja, gut, wenn ich eingeladen wäre, habe ich eh nicht gezahlt.
Aber ja, das stimmt natürlich.
Das
ja.
stimmt. Nein, das ist mir. Nein, das habe ich nie gemacht.
Nicht bewusst. Also ich muss jetzt zu meiner Verteidigung auch sagen, das mit dem Tanken, das habe ich auch nicht bewusst gemacht. Das ist mir in einem Anflug von mit den Gedanken überall sein, noch nicht dort, wo ich gerade bin. Gut. Wir gehen weiter. Ich habe noch ein paar, habe ich noch. Interessiert mich schon. Ich habe noch nie meine eigenen Haare geschnitten.
Stimmt nicht, mache ich hin und wieder doch. Ja. Wenn da ein paar so Grandeln sind,
geht schon bei
den und die Friseurin keine Zeit hat für mich, dann sprich die Zähzeit. Mussten wir alle ein bisschen drüber schnipseln.
Ich habe noch nie in der Öffentlichkeit geweint.
Sicher, habe ich schon.
Schon, gell, das glaube ich.
Ja, sicher.
In Glücksmomenten oder wenn es dann völlig... wenn es traurige Sachen gegeben hat.
Wenn es eher traurige Sachen gegeben hat. Meine glücklichen Sachen, das mache ich immer dann alleine mit mir. Aber wenn es so traurige Sachen, sprich wenn man Begräbnis oder was einmal, dann kann ich schon weinen.
Ja. Ich habe noch nie so getan, als wäre ich nicht zu Hause. Wenn wir andere Leute haben.
Das passiert mir öfters.
Schön, dass du so ehrlich bist, weil dann kann ich das auch so, das habe ich auch schon gemacht.
Obwohl, das passiert mir öfters, wenn ich ganz ehrlich bin, ja.
Dann geht man gar nicht zum Fenster, gell, und nicht bei dir, dass man ja keinen Schotten
wirft. Nein, weil ich mich einfach nicht schere, dann aufzustehen, wenn ich echt einmal liege oder Fernsehen schaue oder wie auch immer und es läutet unten bei mir. Bei mir muss man so über die Stiege raufgehen, wo ich wohne. Und dann denke ich mir einfach, geht's auf. Leitet es nicht unten. Weil wenn unten wer leitet, ist es nichts Besonderes. Weil die Leute wissen, sie müssen aufkommen.
Ja. Aber du hast dich dann auch schon mal ganz still und stumm gestellt.
Da rede ich mich einfach nicht.
Siehst du. Ich habe noch nie ein Blind Date gehabt.
Stimmt. Habe ich noch nicht gehabt.
Ich habe noch nie einen falschen Namen angegeben.
Ich war immer ehrlich, ja, das stimmt auch. Ich habe noch nie einen falschen Namen
angegeben. Nein, du hast bei mir auch gesagt, Claudia Müller kommt.
Ja, genau. Nein. Also, ich habe noch nie. Nein, das stimmt. Ich überlege gerade, ob ich irgendwann einmal. Nein, das passt. Ich habe echt noch nie einen falschen Namen angegeben.
Ich gebe ab und zu eine falsche E-Mail-Adresse an.
Da gebe ich gar keine an.
Okay, ja. Wenn man ab und zu was ausfüllen muss und immer denkt, ja bitte.
Nein, da schreibe ich nicht. Da schreibe ich dann gar keine. Habe ich keins.
Okay, siehst du schon. Kann ich lernen. Eine letzte noch?
Ja?
Ich habe noch nie eine Entscheidung bereut.
Nein, das habe ich schon öfters.
Ja? Ist da eine hängen geblieben, irgendeine, was du sagst? War nicht klar. Oder hätte ich anders, jetzt hätte ich das anders machen?
Ja, jetzt hätte ich zum Beispiel, wenn mir das jetzt wieder passiert mit meinem Beruf, dass ich muss aufhören, jetzt hätte ich es durchziehen, jetzt hätte ich auf Biegen und Brechen weitermachen. Also das war schon eine Entscheidung, da hätte ich nie dürfen aufhören. In der Schule zum Beispiel. Da hat jemand gesagt, ich muss aufhören, das war eine Entscheidung. Das habe ich eigentlich bereut, weil eigentlich hätte ich können weitermachen. Es hätte sicher einen Weg gegeben. Das war schon eigentlich das Einschneidendste.
Was soll denn in den letzten Stunden deines 100-jährigen Lebens, 110 wünsche ich dir sogar,
bin ich nicht so. 100,
heute, ja. Heute bin ich in Geberlaune. 100 wirst du, ne?
Ja.
Ich lege noch einen Zehner drauf, wirst 110. Was soll denn bleiben zuletzt von dir? Was sollen die Leute über dich sagen?
Sie war in Ordnung. Es war in Ordnung, was ich gemacht habe. Es war okay. Es war alles gut. Schön, dass wir sie gehabt haben. Schade, dass sie gegangen ist. Ich hätte noch gern mehr von ihr. Vielleicht sind das auch Dinge, die ich jetzt über meine Eltern sagen werde oder über meinen Vater oder wie auch immer, aber könnte man das vorstellen, dass man das über mich sagt. Und eigentlich hat sie es immer ehrlich gemeint und sie wollte immer das Beste. Weil da eckt man schon oft an als Sportler, wenn man, oder vor allem speziell in der Familie, aber ich glaube, es ist mit einem Sportler so wie mir nicht leicht, also so wie mein Mann, das muss ich schon sagen, der hat es nicht leicht mit mir, weil man eigentlich ja immer irgendwo, vielleicht hat man immer den Wettkampf oder immer das im Kopf oder dass es immer irgendwie einen Weg gibt, aber manchmal muss man vielleicht auch manche Dinge sein lassen können, wenn irgendwo so ist. Aber so, wenn man so gestrickt ist wie ich, gibt es immer irgendwie einen Weg. Man sucht immer irgendeinen. Das kann doch nicht sein, dass das einmal...
Also, das kann für andere oft lästig werden, gell?
Ja, genau. Oder man hat vielleicht auch immer irgendwie eine Idee oder so. manchmal braucht es das vielleicht, dass man einfach einmal nur hinschaut und das sagt, okay, mhm, abwarten. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gern, mhm, Ruhe.
Ja, da spielt ja jetzt ein bisschen Kopfkino zu. Das passt auch gut so in unsere nächste Kategorie. Ich hab noch was. Ich hab noch was so am Ende von unserem Podcast-Gespräch. Zwei Fragen, aha, von außen.
Die Fragen aus dem Schilcherland.
Bei dir gäbe es einige Leute, die wir gemeinsam am Schirm haben, die zu unserem Bekanntenkreis zählen. Und ich habe eine Person entdeckt. Diese Person habe ich gebeten. Und ich sage noch gar nicht, wer es ist, weil vielleicht erkennst du die Person.
Hallo Claudia, Candy ist hier und ich darf dir zwei Fragen stellen und freue mich sehr darauf, weil was ich schon immer wissen wollte, ist, wie schaffst du dich zu motivieren, wenn andere glauben, dass du etwas nicht schaffst? Weil ich kenne das von mir, das ist nicht immer ganz leicht. Von dem her wäre ich gespannt, was du dazu sagen würdest.
Ich habe sofort erkannt. Ja, also wenn jemand sagt, das geht nicht, das schaffst nicht oder wie auch immer, dann kommt bei mir sofort und jetzt erst recht. Woher willst du mir deine Grenzen geben? Jetzt erst recht, weil ich das kann. Und weil ich mich traue und weil ich mutig bin und weil ich das machen will. Deswegen, völlig egal, was es ist. Ob das jetzt geht oder nicht geht. Sobald jemand sagt, geht nicht, weiß ich genau, gibt es nicht. Das ist meine Motivation. Und dem das dann zu beweisen, weil ich dann wieder ein Gewinnertyp bin. Gell? Da stecke ich dann vielleicht auch vieles weg. Da würde ich schon viel verzichten. Aber es darf keiner zu mir sagen, geht nicht. Weil da sage ich, das gibt es nicht. Geht nicht, gibt es nicht. Mhm. Ich muss es zumindest versucht haben. Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich den Stolz, dass ich dann auch sage, okay, du hast recht gehabt. Ich habe es nicht geschafft, aber ich habe es zumindest probiert und jetzt weiß ich es. Das ist meine Motivation.
Die zweite Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne zu einer Dragshow von mir kommen?
Mit einer Persönlichkeit zu einer Show, das ist schwierig, das ist eine schwierige Frage. Wen würde ich da mitnehmen? Echt? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich als Persönlichkeit bin ich schon wer, wenn ich komme. Aber ja. Mir fällt jetzt im Moment, wird mir niemand einfallen, aber wenn ich es jetzt so schnell machen müsste, hätte ich, glaube ich, ein Gewinnspiel machen. Die ersten 10 Anrufer und da ziehe ich wenn und dann wäre es wahrscheinlich eine Persönlichkeit. Ich hätte da, glaube ich, das Los entscheiden lassen. Aha. Und ich glaube, ich hätte dann das Vertrauen, dass das passt. Aber sonst, es gibt schon Persönlichkeiten, mit denen ich gern fortgehen möchte. Aber ja, so auf seiner Show weiß ich nicht. Das ist echt.
Aber das ist ja gut mit diesem Gewinnspiel.
Das ja, ich glaube, dann war das so zu gelost. Weil ich eben so ein bisschen an das glaube, dass nichts umsonst ist. Gell? Mhm. Also so, glaube ich, wäre es das.
Ah, oh, das finde ich schön. Da mag ich mich voll bedanken beim Bernie, bei der Candy, für die Fragen.
Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Podcast. Alles Liebe aus derzeit noch Wien, bald aus Spanien. Liebe Grüße, Candylicious bzw. Bernie.
Ich mag ihn so gern. Ich mag ihn wirklich gern.
Das freut mich sehr, dass das so gepasst hat.
Ja, und ich habe jetzt gelesen, dass er ja nach Spanien geht, gell?
Wahnsinn, ja, nach Madrid.
Ja, ich schätze ihn irrsinnig, weil ich beneide ihn. Und das muss ich echt sagen, das habe ich auch ihm schon gesagt, wie er sich schminken kann. Also ich glaube, ich brauche bei ihm einmal eine Schulung. Das ist irre, diese Ausstrahlung, die er hat, die Herzlichkeit, diese Emotionen, die er zeigt, dass man eben auch so sein kann. Und die Geschichte, die ich mal im Fernsehen war, über ihn und über das Leben, über ihn und das auch mit seinen Eltern. Und das hat mich so, das hat mich auch so innerlich auch ein bisschen aufgegriffen. Also ich mag seine Eltern auch sehr gern und auch seine Geschwister. Aber der Bernie, eben, weil er eben mit meinem Sohn schulgegangen ist, dadurch kenne ich den, gell? Mhm. Und den Weg, den er gegangen ist, also das ist, muss man echt sagen, manche hätten da echt verzweifelt. Aber allein das, was er kann, allein wie er auftritt, das ist Schauspiel auch. Mhm. Also der wäre ja wahrscheinlich ein guter Schauspieler auch.
Oder? Der weiß, was das Leben noch bringt.
Ja.
Ja.
Und er hat da so ein Herz, er ist so ehrlich. Und den Menschen mag ich gerne. Also den mag ich wirklich gerne.
Na schön, hey. Dann sage ich danke, dass du so offen erzählt hast. Danke, dass du hergekommen bist bei Tageslicht und du jetzt im Finstern heimfahren musst. danke auch jetzt schon im Vorhinein, dass du dich in unser Gästebuch eintragst. Ja, es ist schon alles angerichtet und vorbereitet.
Super.
Bitte, bitte verewig dich.
Mach ich gerne.
Danke. Und das Zitat, was ich da drinnen gefunden habe, auch noch in dem Buch, ist: Jeder kann sich seine Erfolge holen in jedem Lebensbereich. Und das finde ich schön.
Weil so ist
es. Ja. Und das kann ich auch so, möchte ich auch gern so hinausgeben an alle, die zuhören. Mir bleibt noch eins zu sagen: Folgt bitte unbedingt der Claudia Müller auf all ihren Kanälen, Facebook, Instagram. Schaut, was sie alles macht. Drückt mir ihr im Jänner die Daumen, ja, wenn sie die nächste Goldene holt, hoffentlich.
Ja, schau mal.
Wir werden das wirklich beobachten. Ich freue mich total. Es ist beeindruckend. Du bist eine großartige Frau. Es ist unglaublich. Ich wäre wahrscheinlich auch dadurch, dass ich die Podcasts ja selber schneide und werde mich noch ein paar Stunden jetzt mit dir beschäftigen auch und noch alles genau nachhören. Ich freue mich total drauf auf diese Arbeit, die vor mir hockt mit dem Bearbeiten von unserem Gespräch. Da freue ich mich sehr, das nochmal so richtig mir reinziehen zu können, alles, was du gesagt hast. Ganz viel Tolles, ganz viel Weises, ganz viel Wichtiges. Danke für die Motivation, die du weitergibst. Und wegen dem Eisschwimmen, ich melde mich. Gell?
Sehr gut. Also ich sag wirklich danke, es war total lässig. Ja, jetzt weiß ich, dass es euch gibt. Ich glaube, ich muss da mit meinem Mann nochmal herkommen. Unbedingt.
Freimann, sehr.
Das ist total schön.
Ja. Während die Claudia da jetzt in unser Gästebuch schreibt und auch eine Widmung in das Buch, wende ich mich wieder euch zu. Ich freue mich total. Danke für euer Zuhören. Ich will nächstes Jahr beim Kleine Zeit und Podcast Festival auf der Bühne sein, live. Das habe ich mir vorgenommen. Ich war letztes Jahr im Publikum, heuer wieder im Publikum. 2025 möchte ich unbedingt selber mit meinem Podcast auf der Bühne sein. Aber ich bin einfach noch ein bisschen zu klein. Deswegen tragt es hinaus. Ich brauche Zuhörer und Zuhörerinnen, weil momentan bin ich noch eine kleine Nische. Aber vielleicht ändert sich das. Ich würde mich so freuen. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und vor allem danke, Papa.
Ihr Lieben, abonniert den Podcast, damit ihr die kommenden Folgen nicht versäumt. Und falls ihr direkt mit mir in Kontakt treten wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alle notwendigen Infos dafür findet ihr in den Shownotes. Psst. Hey, und wenn ihr in der Gegend seid, dann schaut bei uns im Hofladen bei Jasmin Louis vorbei. Bis dahin, alles Gute und habt's euch gern.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.
Talk Up Hof, der Schilcher Podcast.